Hallo ihr Lieben, diese Folge wird präsentiert von unserem Werbepartner bestfans.com, der Plattform für Content Creator. Und jetzt Folge ab. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Lip Tease, präsentiert von Beate Use TV mit eurer Gabi Gold, die hier ordentlich klappert, habe ich schon gemerkt. Mal gucken, ob ihr meine Hosenträger schnallen. Oh mein Gott, das ist schon fast weihnachtlich. Auweia, nein, das geht gar nicht. Und aber nicht nur ich bin hier mit Hosenträger klappern, sondern ich habe die Ehre, eine tolle Frau kennenzulernen heute und ein bisschen einen Deep Dive zu machen. Mit einem relativen Themenschwerpunkt, glaube ich. Und ich freue mich da ganz doll drauf. Beatrice ist bei mir. Hi.
Hi. Hallo, Gabi. Ich freue mich auch sehr. Ich klapper zwar leider nicht, aber ich gebe mein Bestes. Vielleicht mache ich einfach zwischendurch so ein Glockengeräusch.
Oder ja, so. Genau. Max, findest du das schlimm, wenn Leute so richtig früh schon anfangen mit so Weihnachtsstimmung und Spekulatius und Weihnachtsliedern?
Nee, ich finde das wirklich richtig geil, um ehrlich zu sein. Ja, ich liebe Weihnachten.
Super.
Es gab auch eine Zeit, da habe ich schon im Sommer angefangen, Weihnachtsmusik zu hören, einfach für den Vibe.
Really? Oh mein Gott.
Ja. Ich habe es vorhin schon Tim gesagt, ich habe am 31. Oktober Geburtstag und am liebsten würde ich eigentlich mal daraus so eine Weihnachtsparty machen, weil ab 1. November ist in meinem Buch Weihnachtssaison. Aber ja, wie stehst du dazu?
Da wirst du auf jeden Fall wirklich rausfinden, wer deine echten Freunde sind.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass einige so sind, so, Bea, dein Ernst? Sag mal, es sind noch nicht mal Dominosteine im Sortiment bei Rewe und Co. Ich war früher so ein kleiner nicht Gegner, aber ich hatte so meine Phase, als Kind findet man es geil. Ja, und dann so ein bisschen Grinch. So ein bisschen so, keine Ahnung, das ist alles nur Kapitalismus und Profitgemache und bla bla bla. Und glaube ich auch immer noch.
Absolut.
Aber ich habe mich wieder angefangen, in den Zauber von Weihnachten ein bisschen zu verlieben in den letzten Jahren. So. Weil es schon schön ist, durch die Stadt zu laufen oder vielleicht auch mal in eine andere Stadt zu fahren. So meine Freundin und ich, unser erster Kurztrip war in Dresden, auch um die Weihnachtszeit rum. Und Dresden ist ja eine super schöne Stadt. Und wenn die dann halt auch noch so weihnachtlich geschmückt ist, habe ich mich wieder so ein bisschen in Weihnachten verliebt. Und auch wenn man selber zu Hause nicht schmückt, kann man halt davon profitieren, dass alle anderen es tun. Und das mache ich ganz gern.
Absolut, ja. Ich finde es auch einfach schön, wenn Leute sich so ein bisschen mehr Mühe geben, netter zu sein. Gerade hier in Berlin ist das ja manchmal nötig, vor allem so in dieser grauen Zeit.
Ja.
Und dann finde ich es eigentlich schon ganz schön. Aber ich gehe da voll mit dir mit. Es ist auf jeden Fall sehr viel Kapitalismus und so.
Ja.
Aber auch ein paar schöne Sachen.
Voll. Ich glaube, man muss halt irgendwie gucken, dass man das so für sich nutzt. Ich finde es schön, wenn man Weihnachten eben so umsetzt, wie man das selber möchte und nicht irgendwie jetzt nur mit Geschenken kommt, weil man denkt, man müsste das. Und vielleicht auch mal Weihnachten ein bisschen neu denken oder so. Müssen es immer Tonnen Geschenke an die Kinder sein? Kann man nicht auch einmal einen Spaziergang mehr machen, ein Lied mehr singen, einmal mehr Plätzchen backen und so, mehr so zusammen sein und nicht alles so mit den Geschenken abwiegeln. So, ja, Weihnachten, Geschenke, hier hast du.
Ja.
Und das ist nicht für mich so der Weihnachtsspirit.
Nee, finde ich richtig so.
Ja.
Also dann passt es auch sehr gut, dass heute deine Latzhose klappert.
Oder ich wollte sagen, genau, das passt. Wenn es total nervt, muss Tim einmal intervenieren. Das macht er dann schon. Der Mann hinter Mike. Ja, Bea, ich freue mich. Wirst du gerne Bea genannt? Beatrice?
Ich glaube, meine Mutter hätte gerne lieber Beatrice, aber es ist jetzt schon so etabliert, dass mich alle Bea nennen.
Okay.
Bei der Arbeit bin ich auch Bea. In unseren Videos stelle ich mich auch als Bea vor, deswegen sag ruhig Bea.
Und du bist, und das fand ich so niedlich, ich habe heute bin auf deinem Instagram nochmal vorbeigeschneit. Und da steht super klar in deiner Beschreibung die von Moviepilot.
Ja, von Moviepilot, genau.
Moviepilot, genau. Und ich finde das total niedlich, weil genau so wird man vielleicht manchmal vorgestellt. Das ist die von.
Ja, genau. Ich dachte mir auch, ach komm, das ist wahrscheinlich eh so der Hauptpunkt, warum Leute auf meine Insta-Seite finden und dann checken sie vielleicht. Ich ändere auch immer mal gerne meine Frisur und deswegen, also so wie du heute mit deiner wunderschönen Haarfarbe.
Meine Haare auch, haben sich geändert.
Genau, ja. Und deswegen dachte ich mir, damit sie auch ganz klar wissen, ist das die, zu der ich jetzt eigentlich wollte? Dann,
super. Ja. Ja, voll gut. Und ja. Jetzt habe ich es gerade schon, erstes Fettnäpfchen, Movie Pilot, habe ich gesagt, sagen bestimmt viele.
Es sagen
ne?
so viele. Also es gibt ja auch Sinn. Ne?
Es ja,
ergibt
aber ja es irgendwo, sind zwei englische Worte.
Ja, aber es ist tatsächlich Movie Pilot.
Dasselbe Problem hat Joy Club so ein bisschen. Kennst du Joy Club? Das ist so eine, wie so ein sexy Facebook. Die heißen nämlich Joy Club.
Oh,
selbes Problem.
Ja,
so,
ja.
Also sagen Joy Club, weil das ist halt so zusammengesetztes englisches Wort. Nee, aber die wollen auch Joy Club genannt.
Ja.
Und denke ich so, why so complicated?
Ich verstehe es auch nicht. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ja. Ich akzeptiere es und ich werde aber jetzt auch Joy Club sagen.
Joy Club.
Joy Club.
See? It's not that easy.
Nee, wirklich nicht.
Aber das ist ja auch eben, man weiß ja, was gemeint ist.
Ja.
Genau. Und Movie Pilot. Ich weiß auch, ich glaube, ich nenne das eigentlich grundsätzlich auch so. Das kommt auch an. aber Movie Pilot kenne ich schon eine Weile. Willst du uns mal erzählen, was Movie Pilot ist, was du da machst? Und
Ja, gerne, klar. Also Movie Pilot ist zum einen eine reguläre Webseite, auf der man ganz viele News nachlesen kann und Filmrezensionen und herausfinden kann, wann irgendwelche tollen Kinofilme starten oder was im Streaming läuft. Und dann ist da eben noch die YouTube-Sparte, da bin ich dann unterwegs und da machen wir eigentlich alles Mögliche. Also ich mache das jetzt seit 1,5 Jahren dort auf Movie Pilot zusammen mit meinem Kollegen Hardy. Und davor, wenn du schon länger kennst, dann hast du vielleicht sein Gesicht auch schon mal gesehen. Davor hat das Eve gemacht, ganz
ich glaub,
lange.
Ich glaube, ich kenne mehr die Website. Also, also ich kannte mehr das von früher.
Ja, ja.
Mhm. Und Instagram habe ich gar nicht, war ich nicht so offen.
Mhm.
Bin nicht so gefolgt.
Ja, ja, auf Instagram kommt da irgendwie beides so zusammen.
Ja.
Auf YouTube sind das dann halt wir und wir haben da so unsere persönliche Spielwiese. Also wir bringen auch ganz klassisch irgendwelche Reviews und sprechen dann in einem Video darüber, ob der neueste Film jetzt gut oder schlecht war oder warum der gut oder schlecht war. Aber wir machen auch ganz andere Sachen. Ich habe neulich mal mir einen wundervollen Homeoffice-Tag genommen und mir da einfach 18 Stunden lang Netflix reingezogen.
Weil das deine Arbeit ist.
Genau.
Du musst.
Ja, nee, ich habe mir einfach mal die Netflix Top 10 angeguckt, weil es immer heißt, das ist nur Kacke und wollte dann halt herausfinden, ist das wirklich alles so schlecht?
Ja.
Wir machen aber auch irgendwelche Rankings, wir machen Quiz-Videos, einfach alles, was irgendwie mit Filmen und Serien zu tun hat.
Ja.
Ja.
Voll cool.
Ja.
Also stelle ich mir einerseits halt voll cool vor, weil man halt dann sich so denkt, okay, cool, ich kann voll viele, gerade für Leute, die Filme lieben.
Mhm.
So, Tim ist ja auch so ein kleiner Filmliebhaber, ich glaube, das wäre auch so. Aber ich glaube, dass das auch manchmal umschlagen kann, wenn man irgendwas gucken muss oder kommst du in die Situation, dass du manchmal was gucken musst und dir so denkst, oh wirklich, ich habe irgendwie keine Kapazität mehr, das auch aufzunehmen und zu verarbeiten und vielleicht auch auf das Thema von dem Film gar keinen Bock.
Absolut, also das kommt sehr, sehr häufig vor. Also ich hatte es auch schon, das war noch, als ich in der Redaktion gearbeitet habe, da hatte ich wirklich am Tag manchmal 3 Filme geguckt oder auch 4 und das sind dann natürlich auch nicht nur Filme, die man toll findet.
Mhm.
Und also ich verstehe auch, dass es nach außen hin dann manchmal so wirken kann, als ob man einfach alles scheiße findet, aber wenn man halt in einer Woche 5 oder 6 Filme guckt und dann sind da so viele, wo du denkst, das kann doch nicht euer Ernst gewesen sein.
Ja.
Und irgendwann wird man dann auch sauer, gerade wenn man sich manchmal ja auch auf einen Film gefreut hat und dann einfach so viel falsch läuft, wenn man sich denkt, das war jetzt wirklich gar nichts. Und dann geht man dann dementsprechend auch in die Review rein und denkt sich, was soll das, was war das für eine Scheiße, dass ich mir jetzt reinziehen musste, also Lebenszeit, die man für immer verloren hat. Ich habe aber auch manchmal Sachen, wo ich gucken muss und ich mag es auch einfach nicht. Also ich bin zum Beispiel gar kein Fan von den Fast and Furious Filmen. Ich glaube,
ich auch nicht. Früher mal als Teenager.
Ja,
also guckt man so
genau.
mit, so halb. Aber
also ich mochte, ich mag den ersten Teil mochte ich als war ich da noch ein Kind wahrscheinlich und fand es auch amüsant und ich dachte mir, ach Mensch, ne, so gefährliche Brandung mit Autos, total cool und dann haben die ja irgendwann völlig den Schuss verloren und dann musste ich da halt mal wieder rein und dann war die Pressevorführung, also es gibt ja immer so separate Vorführungen, die vor Kinostart sind für die Presse und normalerweise finden die tagsüber statt, aber die war einfach um 9 Uhr abends und ich dachte, ich muss mir jetzt um 9 Uhr abends Fast and Furious 10 reinziehen.
Oh,
warum?
So, ja, voll.
Wie bin ich hier gelandet? Also,
ja,
geht's in die Schule, Leute.
Welche Abbiegung habe ich falsch genommen im Leben?
Ja. Aber also ich versuche dann schon auch immer so ein bisschen reinzugehen und mir zu sagen, okay, ich gucke das jetzt nicht als ich, sondern ich gucke das jetzt als eine Person, die Filme davor mochte und frage mich, okay, warum sollte dieser Film jetzt den Leuten gefallen?
Ja.
Und die Antwort habe ich dann manchmal, manchmal aber auch nicht.
Muss man sich dann, ich kann mir vorstellen, dass man sich dann so ein bisschen, ja, finde ich spannend, was du sagst, nicht so doll drauf versteifen muss, dass ich jetzt das Thema blöd finde oder so, sondern dass ich ein bisschen so in die Schuhe einer Person, die es potenziell mögen könnte, erstmal setze. Ne? Weil ansonsten kann ich mir vorstellen, dass man die ganze Zeit ja eigentlich nur über seine eigenen Filmgeschmack redet und das ist ja gar nicht so dein Job wahrscheinlich, ne? Sondern das so ein bisschen objektiver zu
machen. Ja, objektiv, also
wenn
ja,
das geht, geht das?
Das ist immer so geil und das lese ich auch so oft bei uns in den Kommentaren, dass wir überhaupt keine objektive Kritik und so. Also Kunst kann man nicht objektiv kritisieren.
Voll.
Es gibt ja auch kein Regelwerk oder so ein Formular und eine Checkliste, die ich dann sage, okay, Kamera 1 von 10 Punkten nach, keine Ahnung, Martin Scorsese oder so.
Aber
so
stellen sich die Leute das ein bisschen vor.
Ja, manchmal irgendwie schon,
habe
ich das Gefühl. Aber so ist natürlich nicht. Also ich versuche dann bei sowas eben fair zu sein, weil ich halt schon automatisch weiß, es ist nicht meins, ich werde es nicht wirklich mögen. Und um dann halt von dieser negativen Grundhaltung auch so ein bisschen wegzukommen, denke ich dann eher so. Und dann habe ich auch meinen Spaß dran und weiß halt, okay, ich würde es mir so niemals reinziehen. Aber ich fand es unterhaltsam. Ich fand es war eine gute Action, weil das ist dann mehr so, und vielleicht habe ich es auch gerade falsch erklärt, es ist mehr so eine Frage, auf was kommt es bei diesen Filmen an?
Ja.
Und kann das für mich das jetzt nochmal wiederholen zum 10. Mal?
Ja.
Und dann ist halt immer so ein bisschen gucken. Aber es kommt natürlich auch viel, gerade auf YouTube, wo du ja auch ein Gesicht siehst, das darüber spricht. Jetzt in meinem Fall meine Fresse, die Leute dann zu Gesicht bekommen. Dann ist ja dann auch wichtig, irgendwie eine persönliche Meinung mit reinzubringen. Und mit der Zeit verstehen die Leute ja dann auch so, was ist mein Geschmack und können sie sich damit identifizieren oder eben nicht. Und das hilft ja auch manchmal. Also ich habe auch, kenne dann auch Leute, wo ich weiß, okay, mit denen bin ich nicht unbedingt einer Meinung. Und wenn die dann was schlecht finden, dann denke ich mir, wahrscheinlich wird mir das eher gefallen.
Ja, voll.
Und das ist ja dann auch hilfreich. Ich finde es halt nur manchmal, das habe ich auch schon erlebt, dass Leute, keine Ahnung, in eine Pressevorführung von Avatar gehen und sich sagen, oh, jetzt den Scheiß schon wieder gucken. So,
ja, ah, nee, das ist irgendwie blöd.
Ja, und du musst ja da dann halt auch ein bisschen anders rangehen als an irgendwie so ein schweres Drama oder so, weil es halt einfach ein anderer Film auch sein soll und was anderes erreichen will mit einem.
Ja, voll.
Ja.
Und manchmal ist es ja auch ganz cool, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ich mag das eigentlich ganz gerne.
Voll, ja.
Weil ich finde, also manchmal habe ich das Gefühl, man kocht halt doch schon mit den Leuten, mit denen man sich umgibt und so doch so sehr im selben Süppchen. Und sich die ganze Zeit recht zu geben, ist eine, also kann auch schön sein, grundsätzlich. Aber manchmal ist es halt auch gerade toll, auch vielleicht zu diskutieren und zu sagen, so, glaube ich, der Film hat das erreicht, weil das meinst du vielleicht auch so, hat er das erreicht, was ich glaube, dass er erreichen wollte?
Ja.
Ne?
Ja.
So, ist er, wird er dem Genre gerecht, in dem er sein will? Bringt er die Botschaft, die er irgendwie rüberbringen will, meines Erachtens irgendwie gut rüber und so. Und sich darüber irgendwie zu streiten, finde ich auch dann total spannend. Ich weiß, ich habe mich einmal total gestritten mit einem Kumpel von mir über den Plot, wie das am Ende bei, wie heißt das, Shutter Island mit Leonardo DiCaprio.
Oh, ja.
So, weil das ja ein bisschen so offenes Ende ist. Aber ich fand es sehr, also für mich war es trotzdem klar, was dann am Ende das Learning so daraus ist. Und wir halt uns so in die Wolle bekommen, dass wir dann nicht mehr miteinander geredet haben. Also ich glaube, da waren schon andere Sachen im Argen in dieser Konstellation, in dieser Freundschaft. Aber das kann so frustrierend sein, wenn du dir so denkst, nein, das macht gar keinen Sinn. Ja, also bist du da mit deinem, du hast ja gesagt, du machst es ja vor allem mit jemandem zusammen, mit einem Kollegen von dir. Seid ihr auch zusammen vor der Kamera und diskutiert auch miteinander, wie ihr das fandet?
Manchmal, auf jeden Fall. Also gerade, wir haben so ein Ranking-Format, da ziehen wir dann einfach, also keine Ahnung, was war das? Zum Beispiel, wir ranken alle Alien-Filme.
Ja.
Und dann packen wir die alle Filme in eine Box und dann ziehen wir die und dann muss man gegenseitig, immer die Person, die als erstes zieht, darf bestimmen, auf welchem Platz die landet.
Ja.
Und wir sind uns, ich würde sagen, manchmal in manchen Dingen sehr ähnlich.
Mhm.
Aber trotzdem, was unseren Filmgeschmack ansieht, sind wir manchmal wirklich komplett in andere Richtungen.
Okay.
Aber ich finde es auch ganz gut und ich glaube, das ist auch gerade für das Publikum spannend, einfach zu sehen und dann eben verschiedene Sichtweisen auf ein und dasselbe Produkt zu bekommen.
Ja.
Und was ich bei uns auch gut finde, ist, auch wenn wir uns dann mal lauter diskutieren, ist es eigentlich auch immer noch so eine, also da ist immer noch sehr viel Respekt drin und wir schätzen uns ja auch gegenseitig und unsere Meinung. Und manchmal ist es dann auch so, dass er dann Sachen sagt, die mir so gar nicht aufgefallen sind.
Mhm.
Nicht, dass jetzt komplett meine Meinung ändert, aber dass ich dann halt einfach nochmal anders sehe.
Voll.
Und ich habe da auch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass unsere Art, wie wir so Streitkultur leben, dass es vielleicht auch ein bisschen beim Publikum ankommt und die das dann auch so machen, weil ich finde es auch, ich bin da voll deiner Meinung, dass es eigentlich voll schön ist, sich da auch mal so unterschiedlicher Meinung zu sein, ja, und einfach zu diskutieren,
ja,
gerade wenn es um sowas geht, weil am Ende, und ich sage das, ich verdiene damit mein Geld, aber am Ende sind es nur Filme und klar, ja, die können was in einem auslösen, die können auch viel mit einem machen, darüber reden wir bestimmt später auch nochmal,
ja,
aber es ist jetzt nichts, was so im großen Ganzen so wichtig für uns ist und für unser persönliches Leben. Und dann ist es doch eigentlich schön, wenn man dann da so eine Base findet, bei der man auch diskutieren kann und einfach, voll, auch lernen kann vielleicht miteinander, ja, zu diskutieren, wenn man nicht derselben Meinung ist.
Ja, ja. Also ich glaube, das wäre auch so mein Main-Motivator, halt mir so Film-Reviews auch anzugucken, dass die halt genau irgendwo rauf, vielleicht haben sie eine andere Meinung, aber selbst wenn sie auch meine Meinung haben, ist ja auch ganz cool, so okay, cool, ich sehe das ähnlich. Mhm. Aber eben genau, hast du auf das und das Detail dabei geachtet, ne? Und dann kann man das nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen und, ja, so. Es ist, hast du, aber ich stelle mir vor, du musst so, also alleine schon, wir haben Alien-Filme gerankt. Ich bin so, okay, ich, ja, keine Ahnung, also da wäre ich jetzt schon aufgeschmissen. Wie viele Alien-Filme kenne ich? Ein. Und ich weiß nicht mal, ob sich, weiß ich nicht, also ganz oft ist ja auch so, Filme, die man so in der Kindheit und Jugend, ja, gesehen hat, vieles blurrt sich auch so ineinander. Ja. Ich habe hier mal Snippets gesehen, da mal Snippets, hier mal bei Mama mit irgendwie saß mit auf der Couch, so ein bisschen was. Aber ich weiß gar nicht mehr, was für Filme das waren. Und also ich habe schon mal Aliens in Filmen gesehen, aber ich weiß nicht, was für Filme das waren. Also du musst ja so viele Filme kennen, die, mhm, du auch in jetzt nicht allzu langer Zeit gesehen hast, weil sonst vergisst man ja auch wieder. Das ist ja schon eine Menge. Also schon,
ja,
crazy, oder?
Absolut. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe vor 2 Wochen einen Film gesehen, der kommt diese oder nächste Woche, glaube ich, raus. Und ich denke mir jetzt schon wieder, oh Gott, was machen wir da überhaupt nochmal? Aber es war auch so,
ja,
da war ich schon im Urlaub und dann habe ich den zwar gesehen und ich habe mir meine Meinung gemacht, aber dann war das mehr so ein, okay, ich werde jetzt dazu, muss dazu nicht in den nächsten Tagen oder nächste Woche ein Video aufnehmen, deswegen kann das erstmal nach hinten gestellt, mhm, werden und ich muss nicht mehr so auf die Details achten. Aber gerade wenn wir diese Rankings machen, dann gucken wir die Sachen meistens im Vorfeld nochmal, um, oh, halt auch dann wirklich zu wissen, okay, was fand ich denn speziell daran, mhm, gut und schlecht, damit es nicht einfach nur, der hat mir gefallen, der hat mir nicht gefallen, der, mhm, hat mir ein bisschen gefallen,
ja,
dass man halt auch noch ein bisschen ins Detail gehen kann. Aber manchmal sind es auch Sachen, die hat man noch besser im Kopf. Also ich bin zum Beispiel auch nie jemand, das machen auch viele während der Pressevorführungen, dass sie wirklich mitschreiben. Das,
oh, wow,
mache ich nie. Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Selbst als ich, ja, noch, also ich hatte mal ein Praktikum bei einem relativ bekannten Kinomagazin und ich habe auch danach dann sehr viel in Redaktionen gearbeitet und so. Aber ich dachte mir immer, das, was ich richtig gut oder richtig schlecht fand, das bleibt doch hängen.
Ja, voll.
Mhm. Und dann da zu sitzen und in dem Moment, wo ich schreibe, verpasse ich ja was vor mir passiert.
Ja, true, genau.
Vielleicht bin ich da auch zu leicht, glaube ich, aber, ja, so hat es bislang eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja, aber ich glaube, es kann auch nochmal ein Filter sein. Also wenn man auch nochmal drüber schläft oder so, also auch zu gucken, was bleibt halt,
ja,
hängen,
ja,
ne? Ist ja vielleicht auch wichtig. Also ein Film, genau, als Kunstmedium ist ja was, das will ja auch was transportieren,
mhm,
und was bringt mir eine Botschaft, wie ich morgen schon wieder vergessen habe.
Absolut.
So, also dann lohnt sich's ja auch, vielleicht so abzuwarten, so, was ist wirklich morgen noch hängen geblieben, weil das ist ja das, was ein Film erreichen will. Der will vielleicht instant irgendwie eine Emotion auslösen, aber ja, soll ja auch irgendwie was hängen bleiben.
Ja.
Würdest du sagen, du bist in der Zeit, in der du das machst, kritischer geworden? Mhm. Also
ja, also ich würd sagen, ich war schon immer sehr kritisch, mhm, was das angeht. Ich war schon als Kind so richtig nervig und also weißt du,
ja,
nicht gut, ja. Also ein kleiner 9-mal kluger Besserwisser, ja, und schon so, also es war schon recht früh klar,
na, du wusstest,
in welche
was du
Richtung,
magst,
ja,
halt
genau,
irgendwie.
Ja,
und ist ja gar nicht so schlimm.
Ja, ich hatte auch noch nie, das meinte ich gerade eben schon zu Tim, dem Mann hinter der Kamera, dass ich schon immer einfach nicht einfach so Filme geguckt habe oder Serien, sondern dass ich mir immer dazu eine Meinung gebildet habe und auch immer schon darauf geachtet, so, warum hat mir das gefallen, warum hat mir das jetzt nicht gefallen.
Ja.
Und ich merke aber schon klar, dass man in dem Beruf dann nochmal kritischer wird und halt auch einfach, weil es ist halt dein Job. Also es ist auch, ich lieb's auch immer, wenn Leute bei uns oder auch bei anderen Kollegen in dem Bereich und in den Kommentaren schreiben so, ja, warum kritisiert ihr denn immer so rum? So,
hä?
Das ist doch unsere Aufgabe.
Ja, voll.
Also, ja. Oder auch, dass man, es gibt einen YouTuber, David Hein, von dem wird immer gesagt, also der in dieser Filmkritiker-Bubble, mhm, ist, und er wird immer gesagt, der mag doch gar nichts und so. Wenn er das nicht mögen würde, dann würde er das auch,
ja,
nicht machen.
Ja, voll. Ja, er nimmt es halt auseinander.
Genau, ja,
ja.
Und wie ich finde, ziemlich gut, aber manche Leute sind dann eben immer noch so, dass sie sagen, oh ja, nee. Und das hören wir jetzt bei uns auch schon immer mal wieder. Das habe ich jetzt auch schon öfters von mir bekommen,
ja,
dass das wird ja jetzt genauso wie der. Die findet ja einfach alles scheiße.
Ja.
So, ich kann nichts dafür, dass so viel Schlechtes halt auch kommt. Und ich sage
ja,
auch trotzdem, versuche immer noch so was Gutes daran zu sehen, aber das ändert nichts daran, dass halt das allgemeine Projekt oder der Film im Ganzen für mich nichts war oder auch eine Serie oder so.
Schießt ihr euch so auf bestimmte Genre ein bisschen ein oder ist es wirklich sehr weit gefächert?
Nee, also wir versuchen schon eigentlich so weit wie möglich zu gehen, weil unsere Interessengebiete auch sehr weit gestreckt sind. Ja. Das ist natürlich eigentlich so das Treibende. Also es ist klar, man denkt schon ein bisschen auch, okay, was könnte funktionieren, was könnte die Leute interessieren. Aber aktuell, und das ist auch das Schöne daran, dass wir das jetzt recht neu bei Moviepilot zusammen machen, dass wir halt auch noch so ein bisschen unseren Weg selber fahren können und gucken können, wie wollen wir das machen. Und dann halt auch einfach manchmal sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das große Ding, aber es interessiert uns und deswegen wollen wir es machen. Also mein Kollege Hardy hat mal ein Video gemacht über so ein, ich nenne es mal lieb gesagt, so ein Arzi-Fazi-Film, der komplett während der Pandemie in GTA entstanden ist. Und da haben sich einfach so ein paar Leute zusammengetroffen, also online, und haben dann Hamlet in GTA aufgeführt. Und das ist der Film.
What?
Ja, und er hat dazu eine Review gemacht, weil er gesagt hat, das ist einfach so geil und so bescheuert crazy. Und er möchte darüber reden. Und da war klar, das wird jetzt nicht die breite Masse interessieren, aber es interessiert halt uns und dann machen wir das.
Hallo, hallo, ihr Lieben. Hier ist Jermaine vom Best Fan Support. Ich möchte euch heute einmal wieder ganz entspannt und einfach erklären, wie der Anmeldeprozess bei Best Fans funktioniert, damit ihr von Anfang an wisst, was zu tun ist und wie ihr direkt alles richtig einrichtet. Also, wenn ihr euch anmeldet, findet ihr oben auf der rechten Seite das Einstellungssymbol. Dort sind alle wichtigen Einstellungen. Das ist erstmal euer Hauptbereich und dort muss man echt alles super korrekt ausfüllen. Und das Ganze gehen wir jetzt einfach Schritt für Schritt miteinander durch. Als erstes kommt die Verifizierung der ID-Shot. Das heißt, du machst ein Selfie, auf dem du deinen Ausweis in der Hand hältst und die Vorderseite gut sichtbar ist. Und wenn du es richtig gut machen willst, damit die Freischaltung beschleunigt wird, schreib deinen Bestfansnamen und das heutige Datum auf einen Zettel und halte ihn mit ins Bild rein. Dann hinterlegst du deine Auszahlungsdaten, denn ohne die kann später keine Auszahlung gemacht werden. Also bitte achte direkt darauf, dass es korrekt eingetragen ist. Danach trägst du bitte einmal deine Steuerinformationen ein. Das ist nur einmal nötig und das ist halt auch super unkompliziert. Gib da einfach direkt deine korrekten Daten ein und das war's schon. Jetzt vervollständigst du deine Stammdaten, das heißt deine Adresse, deine persönlichen Daten, einfach alles, was dazu gehört. Name, Geburtsdatum und so weiter. Jetzt kannst du gerne deinen Instagram-Account verbinden. Hier ist natürlich super wichtig, dass der Account auch aktiv ist und das hilft auch bei der Überprüfung und zeigt zusätzlich auch neuen Fans, dass du auch wirklich real bist und aktiv bist. Dann kannst du gerne einmal den Newsletter aktivieren oder du folgst uns einfach auf Instagram oder trittst unserem Telegram-Kanal bei. So bekommst du immer direkt alle News und bekommst Einblicke von uns in dem Bestfans-Account auf Instagram, was wir dann alles so Schönes machen. Wenn du ein paar Minuten Zeit hast, schau gerne einmal in den FAQs vorbei. Da findest du viele Antworten, die dir auch am Anfang dabei helfen, dein Profil einzurichten. Und jetzt kannst du dein Profil gestalten mit deinem Avatar, Header-Bild oder sogar das Header-Video. Das Header-Video kann bis zu 15 Sekunden lang sein und macht dein Profil direkt noch persönlicher. Lade gerne ein schönes Profilbild von dir hoch und ein Header-Bild. Denn dann ist dein Profil komplett ausgefüllt. Dann kannst du unter Pläne verwalten ganz einfach festlegen, wie hoch dein Abo angepreist werden kann. Und ja, den Preis bestimmst natürlich du. Es gibt verschiedene Abo-Modelle, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate. Da kannst du individuell schauen, wie du dir die Preise festlegst. Jetzt kannst du deine Creator-Tools einstellen. Du kannst eine Welcome-Message einrichten, du kannst Fan-Kategorien erstellen und du kannst User zu Favoriten markieren. Das hilft dir auf jeden Fall später bei einem guten Überblick. Und super wichtig, fülle dein Media Center. Lade am besten direkt zu Beginn alle Fotos und Videos hoch, die du schon hast. Und das Ganze prüfen wir dann und geben es frei, damit du wirklich sofort starten kannst und dein Content anbieten kannst. Lege gerne direkt die Kategorien fest mit der richtigen FSK-Einstufung, sprich FSK 0, 16 oder 18. Einfach passend zu deinem Content direkt auswählen. Du kannst für deine Postings die Hashtags nutzen. Und da solltest du auf jeden Fall mindestens 15 Stück pro Post nutzen. Ganz wie auf Instagram, beschreibe deine Inhalte und ja, so können dich auch neue Fans dann finden. Zusätzlich kannst du auch die Story-Funktion nutzen. Das heißt, du kannst FSK0-Stories sichtbar hochladen für alle User, auch User, die dir noch nicht folgen. Das ist natürlich perfekt für neue Reichweite, Sichtbarkeit und neue Abonnenten, die du dadurch generieren kannst. Und wenn du noch Fragen hast oder dir bei irgendwas unsicher bist, melde dich einfach bei mir. Du kannst mich jederzeit ganz privat über meinen Instagram-Account @germaine.glow kontaktieren. Ich antworte dir sehr gerne. Oder du schreibst meinen Kollegen im Support direkt eine kurze E-Mail zu deinem Anliegen an creator@bestfans.com. Da bekommst du auch immer zeitnah eine Rückmeldung. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ganz liebe Grüße, euer Bestfans-Team.
Es gibt halt immer mehr so crazy stuff, ne? Mhm. Oder was würdest du sagen, also nimmst du, ist vielleicht eine viel zu breit gefächerte Frage, aber ich frage mich das, nimmst du irgendwie eine Tendenz wahr, wie Filme gemacht werden oder was für Themen so kommen in den letzten Jahren oder ja, wie sich die Filmbranche so verhält? Gibt es da irgendwie so Entwicklungen, die ganz interessant sind?
Mhm. Ich finde das eine super Frage. Und ich finde es auch gerade sehr spannend, wie sich das so entwickelt. Weil zum einen haben wir natürlich diese riesigen Studios, die, und das beklagen ja viele Leute teilweise auch zu Recht, dass irgendwie immer nur dasselbe gibt. Und es gibt nur Fortsetzungen und Remakes und nur Sachen, die halt eine große IP, also eine ist schon irgendwie hinter was Bekanntem stehen, bekannter Name, bekanntes Projekt oder so. Aber gleichzeitig gibt's dann auf der anderen Seite auch immer mehr Indie-Studios, Indie-Verleiher, die kleiner sind und jetzt aber auch immer mehr gesehen werden. Also allein in diesem Jahr kam so ein Horrorfilm, Bring Her Back heißt der, der war in den USA sehr erfolgreich. Auch Weapons jetzt, gut, der war von Warner, aber trotzdem, dass immer mehr so Horror oder so Psycho-Thriller, nicht, dass die vorher nicht relevant waren, aber dass sie jetzt halt so langsam mehr Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und dass es halt, und es sind nicht viele kleine Studios, weil zum einen muss man auch ganz klar dazu sagen, viele große Studios haben zugemacht oder wurden aufgekauft und es gibt jetzt irgendwie deutlich weniger als vor 10, 20 Jahren oder so. Mhm. Aber diese kleinen fangen jetzt halt auch an. Und da muss man ganz klar sagen, es, wie ich hoffe zumindest, dass es auch so ein bisschen mit reinspielt, dass es ja auch durch die Technologien einfacher geworden ist, selber auch einfach sich zu Hause sowas anzufertigen. Nicht, dass man jetzt zu Hause einen Kinofilm so easy drehen kann, aber dass man sich schon mal so ein Handwerk erlernen kann. Ja. Zum Beispiel jetzt bei diesem Bring Her Back Film, die beiden Macher hinter dem Film, das sind Zwillinge, und die haben als YouTuber angefangen.
Ja, crazy. Ja. Man unterschätzt, was man für Erfahrungen, glaube ich, machen kann mit diesem Ganzen. Also gerade so von außen und von vielleicht auch einer älteren Generation, wo unser YouTuber ja ganz, also viel auch verlacht oder, Content Creator. Ja, was ist das schon? Ja. Und manchmal ist das wirklich crazy, wenn man irgendwie dann anfängt, mit so Leuten zusammenzuarbeiten oder mal so ein bisschen mehr über deren Arbeit erfährt, was die für Skills haben und was die irgendwie hier nutzen für eine Software und da und also was da halt auch an jahrelangem Training dann drinsteht und was es erstmal braucht. Video kann man schnell schneiden, aber es gut zu schneiden und so.
Also absolut, das ist,
das, und das ist eigentlich, ich kann mir vorstellen, dass man mit einer gewissen, also so ein Film, der vielleicht von irgendwie ursprünglichen YouTubern gemacht wird, wird vielleicht von der Ästhetik anders sein als irgendwie ein Hollywood-Streifen. Mhm. Aber nicht weniger qualitativ irgendwie unansprechend oder so. Also ich kann mir total vorstellen, dass der total seine Qualität auch dann irgendwie haben kann. Mit einem netten zeitgenössischen Twist dann noch so ein bisschen. Mhm. Weil das hat natürlich auch was für sich, wenn du informiert bist über die Technologie heutzutage und wenn du halt ja irgendwie so ein bisschen
Am
Zahn der Zeit. Klingt so schlimm. Ja. Zahn der Zeit ist so ein Wort, das ist überhaupt nicht am Zahn der Zeit, oder?
Aber alle wissen, was du damit meinst. Ja.
Ja. Weil ich habe, aber ich weiß nicht, ob meine Erfahrung so Also repräsentativ ist sie, glaube ich, gar nicht, weil ich gucke einfach zu wenig Filme. Mhm. Und wenn ich Filme geguckt habe, gerade im Kino lately, waren die immer, und das fand ich schon irgendwie interessant, weil so eine Filme, hatte ich das Gefühl, gab es früher nicht, irgendwie alles um, oh, ich hoffe, Emma Stone, die hat doch in, also mein erster Film, den ich mal wieder seit Jahren im Kino geguckt habe, war letztes Jahr Poor Things. Und da fand ich schon voll krass, wie mit Nacktheit und Sexualität, wie offen das gezeigt wird. Wie offen damit irgendwie umgegangen wird und auch so, wie liberating das so war. Und ich weiß nicht, ob sie da irgendwie ein Body-Double irgendwie für hatte oder so, aber auch alleine der Fakt, dass eine sehr berühmte Schauspielerin, Hollywood-Schauspielerin, da irgendwie sich halt so nackt zeigt, ob sie das jetzt ist oder nicht, aber also selbst wenn es nicht ist, entsteht ja diese Verknüpfung. Im Grunde ist es ja alles nur ein Körper, ist ja egal. Es geht ja darum, dass du denkst, du siehst jetzt gerade Emma Stone nackt. So. Und dann dachte ich mir irgendwie so, das gab es früher jetzt nicht mehr. Irgendwie, wenn jetzt irgendwie mal ein Actor so irgendwie, keine Ahnung, wenn Brad Pitt mal einen Po gezeigt hat, war so, oh mein Gott, das ist der Film, wo man, also ich habe das Gefühl, und von Emma Stone habe ich dann ein, zwei Sachen geguckt und ich finde, die sind halt, überall, wo sie mitmacht, ist halt sehr abstrus, die Filme. Jetzt waren wir letztens bei einer Premiere auch für, war das erste Mal, dass sie auch eine Filmpremiere war, das war toll. Bei, wie heißt der, wo sie so eine Glatze hat?
Ach so, bei Begonia.
Ja, genau. Und der ist ja auch irgendwie abstrus. Nicht so abstrus wie Poor Things, aber das sind so die Filme, die mich jetzt in den letzten Jahren begleitet haben und da dachte ich, und dann, weiß ich nicht, habe ich schon das Gefühl, das ist so auch, und das sind ja keine kleinen Studios, das ist ja big.
Ja,
Shit, so,
ja.
Ne? Das ist schon so ein bisschen, was ist das? Ich habe keine Ahnung immer von sowas. Ich weiß auch nie, was Disney ist und so.
Also Disney ist quasi die Mutterfirma und dann ist das, ich glaube, es ist Searchlight oder 20th Century Studios, aber es ist auf jeden Fall unter dem Schirm von Disney.
Ja, ist halt schon auch groß, so. Und ich würde zum Beispiel auch super gerne jetzt, der jetzt in die Kinos kommt mit Jennifer Lawrence und
Dalmeiner. Ja.
Yes.
Ja.
Oh, den würde ich so gerne gucken, weil ich glaube, der ist ja auch so intensiv und so mit, also klingt jetzt voll blöd, aber so mit so Rumgeschrei und mit so existenziellen. Ja, ich glaube, das ist es. Ich habe das Gefühl, die Filme, die ich in letzter Zeit gucke, das geht viel so um existenzielle Fragen, Ängste, Bedrohungen. Viel introspektiv, aber vielleicht ist das auch nur das Genre, was ich mir angucke. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich
kannst du das
voll,
bestätigen,
ja,
dass dieser Zeitgeist dahin geht? Oder ist das so ein Bubble-Ding, in dem ich bin?
Also es gibt auf jeden Fall schon viele von diesen Filmen. Jetzt gerade speziell bei den Beispielen, die du genannt hast, sind auch natürlich, das ist Emma Stone, die in beiden Filmen zusammen mit Yorgos Lanthimos gearbeitet hat, dem Regisseur. Und der ist auch bekannt für solche Sachen. Aber da ist auch ein Ding, also vor 10 Jahren oder 15 Jahren, würde ich sagen, waren seine Filme jetzt auch noch nicht so riesengroß. Und da hatte er auch schon sehr große Namen in Hollywood mit dabei. Also ich glaube, ihr hattet auch mit, in dem Podcast mit Tino, hattet ihr von The Lobster erzählt. Da spielt Colin Farrell mit und Rachel Weisz, die sind jetzt auch nicht unbekannt.
Ja.
Witzig aber auch, dass du Dalmalove nennst, weil da sind auch einige Nacktszenen, vor allem von Jennifer Lawrence.
Genau, weil ich wusste halt, dass die Sexszenen miteinander hatten und auch so Intimacy Coordinator, wollte ich mit dir unbedingt drüber reden.
Oh mein Gott, ja.
dass sie meinte, dass sie den nicht brauchte, weil das mit Rob Pattinson so angenehm war, blablabla. Finde ich super spannend, auch die Aussage an sich.
Ja.
Ja, genau, aber den will ich unbedingt gucken und deswegen wusste ich, dass der bestimmt auch sehr sexuell sein wird. So.
Also, ja, es eröffnet, glaube ich, sogar direkt mit einer Sexszene zwischen den beiden. Aber sonst sind es eigentlich primär auch Nacktszenen von ihr. Aber es ist schon, da spielt schon Sex eine große Rolle in diesem Film. Aber ja, es ist, ich glaube, bei ihr war es jetzt auch nicht so ein Ding, weil sie war schon in anderen Filmen nackt. Ich glaube, damals hat sie Red Sparrow gemacht mit dem Regisseur, der auch damals Hunger Games mit ihr gemacht hat. Und dann, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wann der rauskam, da war sie auf jeden Fall Mitte, Ende 20 oder so vielleicht. Und da war ihre erste Nacktszene. Da war das auch noch so ein Riesending und von wegen, oh mein Gott. Und dann hat sie jetzt aber vor 2 Jahren so eine Komödie gemacht und da hat sie auch eine Nacktszene, die ich super fand in No Hard Feelings.
Ah ja, wo sie die
am Strand diese Kinder prügelt.
Ja.
Und ich fand das so schön, weil das geht, es ist überhaupt nicht sexuell.
Ja.
Es ist einfach nur witzig.
Ja.
Und ich finde so magisch, also ich finde es auch absolut legitim, wenn man in Sexszenen die Leute nackt zeigt, weil immer dieses, dann ist die Bettdecke genauso drapiert, ganz praktisch, dass man nichts sieht.
Den Nippel
genauso. Genau, es ist auch so lächerlich, aber ich finde, manchmal ist es dann, es gibt dann diesen Moment, wo man denkt, jetzt ist der Bogen überspannt, jetzt treffe ich zu weit, jetzt wollt ihr so, weil dann Nacktheit ist nicht automatisch künstlerisch. So, nur weil es jetzt ganz oft, ganz viele Nacktszenen in diesem Film gibt, ist der jetzt nicht arzi-fazi, wie man ja so schön und gerne sagt. Und ich finde gerade, wenn man dann noch hört, sie hatten keinen Intimacy-Coordinator, also für alle, die jetzt zuhören und das noch nie gehört haben, diesen Begriff. Ja, mit der MeToo-Welle kam das so, dass man einfach für Sicherheit sorgen kann am Set, weil, also mich nervt es immer ein bisschen, wenn Leute sagen, auch jetzt eine Jennifer Lawrence, dass sie das nicht brauchten. Und es gibt auch vor allem viele ältere, viele männliche Schauspieler, die sagen, nee, das zerstört so das Feeling zwischen den Leuten. Und
das ist so spannend.
Ich finde das so ein Quatsch, gerade in einer Industrie, in der es ja wirklich Aufzeichnungen gibt, wie Leute und vor allem wie Frauen gerade in solchen Szenen nicht gut behandelt wurden und wie das halt Menschen ausnutzen, dass dann da, keine Ahnung, irgendwie zig Leute mit im Raum sind und dann noch irgendwie der Executive Producer hergerufen wird, weil, oh, XY-Star ist jetzt heute nackt am Set, also wenn du mal einen Blick aschen willst, dann komm vorbei.
Crazy, ne?
Ja, oder auch, es gibt, ich weiß nicht, ob du den Film Gone Girl kennst.
Weiß ich immer nicht. Manchmal weiß ich nicht, dass ich Sachen kenne. Ich bin ganz schlecht.
Ben Afflecks Frau verschwindet eines Tages und er wird dann des Mordes verurteilt, aber beschuldigt oder das wird beschuldigt, dass er, dann kommt aber raus, nee, die ist abgehauen und will ihm da was unterjubeln.
Okay.
Und da gibt's auch eine krasse Szene zwischen ihr und Neil Patrick Harris, dem der ist vor allem aus How I Met Your Mother bekannt, der spielt den Barney, den coolen, der Schauspieler ist eigentlich schwul und ich glaube, wahrscheinlich haben sie sich deswegen gedacht, okay, dann machen wir das einfach so und die haben eine sehr krasse Sexszene, wo sie ihn dann umbringt und die haben sich gedacht, für die Proben, wir geben denen einfach einen Raum und dann sind die da zu zweit und sagen, ja, macht mal.
Für die Pro.
Ja.
Aber das ist ja nicht unangenehm.
Ja, weil es ist so, nee, das ist ja kein privates Setup, das ist der Job. Und dann ist es doch auch wichtig, dass da noch jemand dabei ist, der vor allem auch ein Regisseur sagt, so würde ich das gerne haben wollen. Und eben jetzt, was seit MeToo drin ist, ein Intimacy-Coordinator, der auch immer sicher geht, dass sich alle wohlfühlen, dass man miteinander reden kann, dass man halt auch sagen kann, das ist mir jetzt gerade zu viel, können wir das so und so machen, die das auch einfach, das macht es einfach professioneller. Also ich finde, das beste Beispiel daran und auch gerade jetzt an dem, was Jennifer Lawrence gesagt hat, weil sie meinte irgendwie, ja, da war einfach überhaupt keine sexuelle Spannung. Sie ist verheiratet, hat Kinder, er ist verheiratet, hat ein Kind. Die sind eher wie Bruder und Schwester. Und das ist so, ja, aber also du sagst ja auch nicht, hey, ich mach Karate, ich brauche keinen Stunt-Coordinator.
Ja.
So, du brauchst ja trotzdem einfach noch dieses Gefühl von, da ist jemand, der aufpasst, dass alles sicher läuft. Und in dem Fall ist es in Anführungszeichen okay, ja, weil es eben bis auf eine Szene nur die beiden betrifft, aber oftmals, und das war auch bei Anora so, die hatten auch keinen am Set und da hat auch die Hauptdarstellerin gesagt, ach nee, das war völlig fein, aber sie ist ja nicht die Einzige. Da sind ja dann auch nochmal, da gab es ja vor allem viele, ich glaube, echte Stripperinnen, die da an dem Film gearbeitet haben, die dann halt nicht Top-Billing haben und eben die Hauptdarstellerin sind und sich dann vielleicht auch manchmal gar nicht trauen würden zu sagen, ich fühle mich jetzt gerade nicht wohl an dieser Stelle. Und das könnten sie eben, wenn ein Intimacy-Coordinator oder eine Koordinatorin dabei wäre.
Ja, gerade wenn es so eine Gruppenszene ist, dann kannst du ja nicht für alle sprechen.
Ja, genau.
So.
Genau.
Ja, das ist schwierig.
Eben und gerade eben an einem Filmset, wo man so lange einfach ganz, ganz schlimme Gepflogenheiten hatte und sich auch jetzt wahrscheinlich noch viele Menschen gar nicht trauen, irgendwas zu sagen, ist es, glaube ich, extrem wichtig. Aber ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen von Florence Pugh, die hat in einem Interview darüber gesprochen und meinte eben, dass sie es eigentlich gut findet, aber dass es halt auch einfach alles noch sehr neu ist und sie da auch schlechte Erfahrungen hatte, weil einfach auch noch niemand so wirklich weiß, wie man damit umgehen soll und was die genau machen. Aber es wird halt nicht besser, wenn man sie nicht benutzt.
Voll. Die Frage ist halt auch, du brauchst halt auch einen guten Intimacy-Coordinator.
Also
ich kann mir auch vorstellen, also Leute, die sowas, also gut, man macht sowas ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, beziehungsweise es ist ja schon ein Job, der ist jetzt halt aus dem, also was sind das für Leute? Sind das PsychologInnen? Sind das TherapeutInnen? Sind das, also woher kommen die? Also die kommen ja nicht von einer anderen Branche, weil das gab es ja vorher nicht. So. Und jetzt schwappt das schwappt so ein bisschen jetzt über in die Pornobranche tatsächlich.
Wollte ich gerade schon fragen, ob es bei euch jetzt auch langsam so eine Gepflogenheit ist.
Nee, es kommt auf die Produktion an. Ich wurde das einmal gefragt vor ein paar Monaten so, ach, ihr habt das ja auch. Und ich war so, was haben wir? Ein Intimacy Coordinator. Ich war so, was ist das denn? Das höre ich zum ersten Mal. Und ich habe 2 Jahre aktiv gedreht. Ich hatte sowas nie am Set. Ich war in großen Sets, an kleinen. Weinsets. Da waren 50 Leute, die es möglich gemacht haben. Also die einfach drumrum mit, also okay, das ist ein bisschen übertrieben, nicht so viele. Aber es waren richtig große Sets und richtig kleine Sets und nirgendwo war ein Intimacy Coordinator. Mhm. Und ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gewusst, wozu der irgendwie gut gewesen wäre. So. Mhm. Und dann kam so ein bisschen raus, ja, das ist halt eher beim Film. Aber mittlerweile gibt es das im Porn auch. Also kommt, also es gibt Produktionen, die haben einen Intimacy-Coordinator. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das so, also ich finde gut, wenn die das Angebot da ist. Ich wüsste nicht, was ich mit dem soll. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, was der koordinieren soll. Ja. So, weil also gerade der Porno ist ja so geskriptet, beziehungsweise selbst wenn er nicht geskriptet ist, man macht halt einfach. Mhm. Und also der Intimacy Coordinator könnte bei mir halt von mir aus in der Ecke sitzen und gucken, ob alles gut ist. Und irgendwie immer, wenn wir irgendwie eine Trinkpause haben, mich einmal kurz fragen, ist alles in ja. Ordnung? Und ich glaube, dafür wäre es halt ganz geil. Also dafür in jedem Fall, warum nicht?
Ja.
So, dass man das halt nicht dem Produzenten sagen muss. Oder gerade vielleicht, wenn es auch viele Männer am Set sind, man sich als Frau da nicht so. Mhm. Und man, ich habe ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass man schon teilweise potenziell auch vielleicht ein bisschen über seine Grenzen geht, weil man auch dieses Produkt abliefern möchte. Mhm. So. Und jetzt
du willst ja auch nicht die Einzige im Raum sein, die dann sagt, oh, das ist mir jetzt zu viel, genau. So, damit habe ich ein Problem.
Voll, voll. Mhm. Und das ist halt, und wenn man da halt jemanden hat, der dann vielleicht irgendwie einmal mehr nachfragt oder so, vielleicht auch manchmal nur drüber reden hilft, der muss ja gar keine Konsequenz haben. Mhm. Ne? Aber manchmal einfach so, ich will irgendwie gerade nur, dass du weißt, dass einfach jemand anders gehört hat, dass ich diesen Gedanken verbalisieren kann. Das und das war jetzt okay, aber ich beobachte das, wenn es irgendwie nochmal passiert, finde ich echt nicht geil. Mhm. Ich will jetzt gerade gar nicht, dass wir damit was anfangen mit dieser Information, aber es tut mir irgendwie gerade gut, dass du es weißt und du sagst irgendwie vielleicht, okay, cool, danke für die Info. Behalten wir beide im Blick.
Ja.
Und das kann schon einfach eine super angenehme Stimmung irgendwie. Und deswegen, also so könnte ich mir einen Koordinator halt auch vorstellen. Mhm. Und ich glaube aber an einem Filmset, weil an einem Filmset willst du ja mit dem Intimacy Coordinator, glaube ich, verhindern, dass es halt so eine Porno wird. Ne? Also du gehst so ja über auch, diese, ja. Über ja. diese Grenzen mhm. rüber beim Porno, weil du ja genau das dann machst. Und ich glaube, ein Intimacy Coordinator beim Film guckt dann wahrscheinlich auch eher drauf, dass da der Grab in den Arsch halt nicht zu unappropriate, nicht so unangemessen ist. Oder dass der Zungenkuss irgendwie nicht zu zungenkussig ist. Oder was macht denn so eine Intimacy Coordinator? Weißt du da mehr?
Ja, also ich bin leider auch keine so.
Ja.
aber ich denke schon, dass es eben in so eine Richtung geht und dass halt auch einfach für Sicherheit gesorgt ist, dass eben nicht zu viele Menschen am Set sind, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Dass diese kleinen Socken, die Männer dann tragen müssen, dass die auch getragen werden, dass
die kleinen Socken?
Ach so, also die sind ja meistens nicht nackt, die haben ja trotzdem so. Was drüber.
Ich dachte gerade, ich habe gerade so einen Männerfuß mit so einem Ballerinasöckchen gesehen. Kennst du die?
Ja.
Ich dachte so, ach, die muss man dann anziehen, vielleicht hat es einen Grund, damit die Füße nicht so schmutzig sind.
Ja, genau.
Ja. Ah, ja, genau, weil man hat ja immer was das Genital irgendwie verdeckt.
Ja,
halt,
genau,
ne?
Ja. Also in den meisten Fällen.
Ja, ja, dass da halt irgendwie keiner das irgendwie zur Seite zieht und komische Sachen macht oder so, keine Ahnung.
Genau, ja, ja.
Ja, ja, aber das wäre ja immer interessant.
Ja,
wär immer interessant.
Ja. Ist natürlich nicht nur für Frauen, sondern auch für Nicht-Frauen dann wichtig in dem Szenario.
Ja,
also.
Aber das ist super spannend. Aber hast du auch, also, dass offener mit Nacktheit umgegangen wird, ist schon in Filmen. Oder findest du nicht?
Ich weiß nicht so. Also ich würde vielleicht sagen, ja, mehr, dass es mehr in Mainstream kommt und da
vielleicht
akzeptabler wird und mehr angenommen wird. Aber also mehr in dem Sinne von, ich weiß gar nicht unbedingt, ob es jetzt deutlich mehr ist, aber niemand macht mehr so einen Hehl draus.
Mhm. Ja, ja.
Voll. Ja. Oder es geht dann halt eher um andere Diskussionen, wie zum Beispiel bei Poor Things gab es ja dann danach sehr viele Debatten, ob das jetzt wie frauenfreundlich und emanzipierend das tatsächlich ist oder nicht. Ja.
Ja.
Aber dann ist dann niemand mehr, außer vielleicht irgendwelche prüden Amerikaner, so schockiert darüber, dass man sich da jetzt nackt zeigt. Weil theoretisch gab es das vorher auch schon.
Ja, ja, ja. Echt?
Ja, aber
ich kam also, in meiner Schublade
ich
da
weiß,
oben.
Es gibt so einen Film, der heißt Trans, glaube ich, mit, oh Gott, ist das mit Johnny Depp? Ja, ich glaube mit ihm und mit Rosario Dawson. Okay. Und sie ist da auch komplett nackt zu sehen. Okay. Und das war auch eigentlich ein Film für den Mainstream. Aber ja, da gab es jetzt, glaube ich, auch keine so richtigen Sexszenen. Da wird er dann meistens immer früh genug weggeblendet. Mhm. Ja.
Ja, dass man, dass eine nackte Person irgendwie mal kurz zu sehen ist oder so im Bett liegt oder so, yes. Ja, aber die, also bei Poor Things fand ich da, die ist ja so nackt so da rumgetanzt.
Ja, ja.
Und ich glaube, der Typ war ja dann irgendwie auch nackt und die hatten ja auch Sex, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber das war ja schon sehr explizit. Und da hatte ich das Gefühl, so, das fand ich, also war irgendwie nicht so richtig.
Ja. Ja, aber ich glaube, also zumindest bei Frauen ist das, glaube ich, mittlerweile so, ja, machen irgendwie jetzt auch die großen Stars für ihren Oscar oder so, weil dann ist es ja automatisch kunstvoll. Aber ich habe das Gefühl, bei Schauspielern, also bei Männern, ist es immer noch mehr so ein, was?
Und stimmt. Jetzt?
Weil, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder so kam Saltburn raus.
Ach so, das habe ich nie geguckt. Und dann haben alle diese TikToks gemacht und diese Reels, wo man dann offensichtlich den Penis sieht von dem Darsteller und der ist halt riesengroß und dann.
Ja, also, nee, jetzt, ich will gar nicht schämen, mein Gott. Nee, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut daran erinnern. Ich fand den Film wirklich schlecht und dann ist das halt so die letzte Szene noch, wo er dann da nackt in so einem Haus rumtanzt und seinen Sieg feiert. Aber ich habe auch neulich so eine neue Netflix-Serie gesehen, House of Guinness heißt die. Mhm. Und da war auch aus dem Nichts in der dritten Folge schon, und ich war schon so halb am Pennen, und dann ist so eine Badewanne-Szene von einem Typen, der halt auch einfach aussteigt und da wird nicht irgendwie gekonnt, die Kamera irgendwie so positioniert, dass man da nichts sieht, sondern man hat einfach richtig seinen Penis gesehen und der ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, weil der so riesig war.
Findest du, das muss immer kontextbasiert sein? Findest du, also denkst du, Nacktheit in Filmen braucht einen Grund?
Ich finde, es kommt sehr drauf an. Mhm. Also jetzt bei dieser Badewannenszene finde ich gar nicht, weil natürlich jeder badet nackt.
Ja.
So, es sei denn, man ist ein Never Nude oder so und hat dann seine Buchse an oder so, aber das passiert eigentlich nicht.
Ja.
Und dann finde ich es manchmal eher quatschig zu denken, ach komm, also jetzt ganz kurz kann man da doch jetzt was blitzen lassen, das bringt auch niemanden um.
Ist authentisch halt auch.
Genau, genau. Weil auf der anderen Seite ist es halt auch lächerlich, wie man bei Nacktheit und Sexualität so Hemmungen hat, aber bei Gewalt dann wiederum gar nicht.
Ja, voll.
Und das ist dann halt, das ergibt dann für mich einfach gar keinen Sinn. Aber manchmal finde ich es auch, und da können wir schon direkt in das Thema einsteigen.
Yes, please, nach ever.
Upsi.
Ja, aber das war mir klar.
Nee, ich habe jetzt extra nochmal in Vorbereitung auf unseren Podcast hier Blau ist eine warme Farbe geguckt, weil... Ja, ich weiß, dass du den magst. Ich habe es in dem Podcast gehört und ich habe den das erste Mal gesehen, als der 2013 rauskam und ich fand ihn wirklich furchtbar.
Oh, super. Komm, dann können wir jetzt richtig geil diskutieren. Warum findest du meinen Lieblingsfilm furchtbar?
Tut mir leid.
Kannst du sagen.
und ich habe ihn mir heute Morgen nochmal diese 3 Stunden gegeben und ich finde ihn immer noch furchtbar. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel dafür, von einer unnötigen Sexszene, die unnötig in die Länge getrieben. Also
what?
Für alle, die den noch nie gesehen haben, guckt ihn euch nicht an. Nein, Spaß.
Das guckt niemals, euch den auf jeden Fall an.
Guckt euch den an, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann tut's nicht, weil er geht 3 Stunden. Das muss man schon auch dazu sagen.
Boah, das verfliegt wie im Flug, Leute. Wirklich.
Ja. Also man muss das, die 3 Stunden merkt man nicht, außer eben in diesen 7 Minuten. Denn die Sexszene geht 7 Minuten.
Really?
7 Minuten.
Ja, voll geil.
Also es geht um... Es geht um eine Schülerin, Adèle Exarchopoulos spielt.
Ja, ist französischer Film,
genau.
Ne?
Ja,
wahrscheinlich hatte der mich damit schon. Ich bin also.
Ich meine, die beiden sind auch wirklich super. Die sind super Schauspielerinnen, Adèle Exarchopoulos und Léa Seydoux, die, glaube ich, die meisten wahrscheinlich als letztes Bond-Girl kennen.
Oh, really?
Ja,
oh Gott,
genau. Ich glaube, sie hat dann sogar James Bond geheiratet in dem letzten. Naja, auf jeden Fall, die beiden. Léa Seydoux spielt die ältere Emma und Adèle.
Mit den blauen Haaren, ne?
Genau, mit den blauen Haaren, genau. Ja. Und Adèle Exarchopoulos spielt Adèle. Und sie ist 15, schon ein bisschen schwierig, aber man sagt nie so wirklich, wie alt die Emma ist. Sie ist auf jeden Fall älter, sie geht nicht mehr zur Schule und sie arbeitet schon und bringt ihr so ein bisschen nochmal das Leben nah. Und durch eine andere Schülerin hat sie das erste Mal, merkt sie so, finde ich, vielleicht habe ich eigentlich Gefallen an Frauen und geht dann das erste Mal in eine queere Bar und da lernt sie dann eben Emma kennen und verguckt sich dann auch sofort in sie.
Ja.
Und das finde ich schon so ein bisschen unangenehm, wie die sich kennenlernen, weil die Emma sehr so, ach, du bist ja noch so jung und so, man merkt sofort, du bist hier ein Baby und hetero und probierst dich jetzt so ein bisschen aus. Und das ist so ein, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum stört mich das hier, aber warum stört es nicht bei einem Film wie Call Me By Your Name? Mhm. Und hier war es halt so sehr auf, okay, die erwachsene, reife Frau zeigt jetzt dem jungen Reh, wo es lang geht und so, obwohl sie ja selber auch ab und zu was Intelligentes sagt und so ein bisschen im Laufe des Films ihre Autonomität gewinnt, finde ich. Aber es gibt diese Szene und sie ist einfach 7 Minuten lang. Ich habe extra nochmal auf die Zeit geguckt.
Die Sexszene dann, ne? Dann kommen die nämlich zusammen und dann haben die in ihr Zuhause bei der Adele zu Hause, glaube ich, ne?
Ja,
bei irgendeinem, genau, haben die dann, ich weiß nicht, ob es ihr erstes Mal ist, aber die haben da.
Das ist halt mein Punkt. Also,
ich
würde es noch verstehen, wenn, also ich finde, keine Szene in einem Film muss so lange gehen, wenn die nichts aussagt. Also ich finde, man hätte da wirklich viel aussagen können, weil es ist ja nicht nur ihr erstes Mal mit der Emma, sondern ihr erstes Mal mit einer Frau allgemein.
Deswegen und, 7 Minuten,
ja,
das ist gar nichts.
Nee, das, auch das gehe ich voll mit ein, aber das wirkt halt sofort wie, okay, die ist, warum baut man das nicht so auf wie, sie hat vielleicht noch ein bisschen Angst, weil sie ist unerfahren, sie hat keine Ahnung, sie erfährt gerade auch erstmal so, okay, ich stehe auf Frauen, wie gehe ich das denn jetzt überhaupt alles an? Ja. Nö, die kennt sich sofort aus, die weiß schon alles, was sie machen muss, die kennt einfach alles. Und sie ist ja auch erst 15, sie hat ja auch, ich glaube, davor sagt sie, dass sie einmal mit einem Mann Sex hatte.
Ja, aber es macht alles Sinn. Ich erkläre dir gleich meine
Sichtweise. Okay, ich bin gespannt,
es macht alles Sinn.
Ja, weil ich hätte es besser eben gefunden, wenn man da... Also wenn das eben damit irgendwas erzählt hatte, weil so saß ich da einfach und habe mir gedacht, okay, ich verstehe, warum sich jeder Typ damals bei mir in der Schule gesagt hat, oh, den Film fand ich künstlerisch wertvoll, weil ja, du hast dir jetzt gerade gegönnt, wie zwei schöne Frauen miteinander Sex haben. Und dann halt noch mit dem Hintergrundwissen, dass der Regisseur, ein Heteromann, die nicht so toll behandelt hat und die dann auch danach sich mehrfach beschwert haben. Diese Szene, diese 7 Minuten, der Dreh war 10 Tage lang. Mhm. Da gab es zu dem Zeitpunkt noch keinen Intimacy-Coordinator.
Ja, ja.
Lea Seydoux hat selbst gesagt, sie hat sich zwischendurch gefühlt wie eine Prostituierte.
Oh, really? Ja, okay, das ist halt super scheiße.
Ja, und dann sind da halt so krasse Shots auf die Vaginen der beiden. Natürlich auch beide komplett glatt rasiert, denn ein Mann war dahinter.
Ja.
Nichts gegen Männer, by the way. Aber das ist halt alles so, lässt mir so einen faden Geschmack.
Mhm. Das Ding ist, ich glaube, wenn du das jetzt so erzählst, ist es lustig, weil ich habe das Gefühl, ich habe einen ganz anderen Film geguckt.
Mhm.
Aber der Kontext, und da wird so toll klar, dass der Kontext, in dem man ihn guckt, total wichtig ist.
Mhm.
Also, Kontext war...
Ich bin gespannt.
Ja, Kontext war, ich war mit meiner ersten Partnerin zusammen. Das war vor... Wann ist das erste Mal, dass ich mit einer Frau zusammen war, war, als ich 26 war oder so.
Mhm.
Das war meine,
also gestern.
Gestern, ja. Übermorgen. Nee, also es war vor 5 Jahren.
Mhm.
Und das war für mich, also wenn du dein Leben lang irgendwie nur mit Männern zusammen bist, langsam merkst, so, ich finde Frauen auch attraktiv, aber wenn du das erste Mal in eine Beziehung gehst, romantische Gefühle und sexuelle Gefühle in einer Frau quasi für dich zusammenkommen, weil ansonsten war das immer für mich so, ich habe mich verguckt in jemanden, aber habe mich nicht sexuell hingezogen gefühlt. Oder ich habe mich sexuell hingezogen gefühlt, hatte aber keine romantischen Gefühle.
Mhm.
Und bei meiner Ex-Freundin kam das beides so zusammen und ich war... Also erstmal, wenn man so richtig verknallt ist am Anfang, ist man ja eh auf irgendwo anders, auf einem anderen Planeten.
Mhm.
Und dann noch mit dieser krassen Erfahrung, das ist jetzt eine Frau an meiner Seite irgendwie. Und auch der Sex am Anfang. Einfach, also wir sind ja 3 Monate nicht mehr aus dem Bett gekommen.
Mhm.
Und weil sie, also sie stand schon immer auf Frauen, auch nur auf Frauen. Und ich habe mit Frauen auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht, auch dank des Pornos. Aber komplett... sorry, jetzt war ich aufgelenkt. Alles gut? Okay. Nie komplett alleine und nicht so in diesem romantischen.
Mhm.
Und das war wirklich von Anfang an, war unser Sex, hat er einfach funktioniert.
Mhm.
Ohne, dass ich irgendwie eine Erklärung brauchte oder sonst was. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass sie schon sehr viel Erfahrung hatte und ich mich da fallen lassen konnte. Und es war eigentlich genauso, also ich habe mich da drin sehr wiedergefunden in diesen 7 Minuten, glaube ich. Weil ich hatte das erste Mal in meinem Leben 3 Stunden lang Sex mit jemandem.
Ja.
Wir konnten nicht mehr aufhören. Also ich habe mich spirituell, ich habe das Gefühl, als würden wir in einer Energiewolke schweben. Das war der absolute Wahnsinn. Und so mind-opening irgendwie. Und ich dachte mir, und also ich war halt wirklich einfach im 7. Himmel. Und ich habe dann diesen Film eines Abends mit ihr zusammengeguckt. Mhm. Sie war, wir hatten irgendwie Sex, sie lag mir irgendwie im Arm. Sie meinte, ja, sie findet den gut, wir gucken den mal. Sie ist nach 20 Minuten eingeschlafen, aber in meinem Arm so. Und ich habe diesen Film weitergeguckt und wir kannten uns noch nicht lange. Und wir, also die Endorphine waren hoch, Hormone spielen verrückt. Du hast diese krasse Erfahrung und denkst dir so, ey, ich glaube, ich liebe Frauen, so voll krass. und siehst diesen Film und es war einfach dieser ganze Kontext für mich. Ich glaube, ich habe mich auch in der Adele vielleicht sogar ein bisschen wiedergefunden. Mhm. Ich fand, wie hieß sie mit den blauen Haaren?
Emma.
Emma?
Ja.
Ich fand sie zum Beispiel gar nicht. Also ich fand diese Szene in der Bar, ja, da war sie so der Macker, so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, wenn du hier in die Möbel Olfe gehst, in Berlin, in diese Lesbenbar am Dienstag, dann ist das genau so. Ganz unangenehm auch, weil es so ein paar Mädels gibt, die auf Mädels stehen, die dann denken, sie müssen jetzt irgendwie den Macker raushängen lassen. Mhm. Das ist auch ein toxisch-maskuliner Trait, glaube ich, den sich vielleicht Lesben zum Teil irgendwie annehmen, weil sie irgendwas überkompensieren oder so. Das ist nicht geil, aber hinter diesem Verhalten stecken oft, also stecken nicht automatisch blöde Personen. Das sind ganz liebe Mädels dann, die einfach auch nur in dieser Gesellschaft liegen, in der wir alle leben und damit halt copen. So. Und ich habe auch schon viele tolle Mädels kennen, oder ich kenne das auch, dass man vielleicht so angemacht wird, sich erstmal so denkt, so, okay, was ist das? Aber irgendwie auch ein bisschen hot vielleicht findet und so. Und am Ende ist es auch eine coole Person. Und ich fand das, also deswegen, ich fand das total eigentlich okay und realistisch, diese Bar-Szene. Und fand auch Adele gar nicht irgendwie, und also ich fand die sehr, also menschlich sehr gleichwertig die ganze Zeit und habe mich halt eher mit der Adele irgendwie identifizieren können. Und ja, und das war halt mein Kontext. Ich saß halt wir saßen halt irgendwie im Bett, noch die Kerzen waren an, nach dem Sex haben den geguckt, meine Freundin schläft mir um Arme, ich gucke diesen Film und mein Mind ist blown und ich bin da halt und heul Rotz und Wasser, weil der dann auch ja richtig emotional wird.
Ja.
Und ich finde, der war eben nicht so Hollywood-mäßig abgelichtet. Sondern der fühlte sich so ein bisschen Indie-mäßig, also vielleicht nicht Indie-mäßig, aber es ist ein französischer Film, dadurch ist er gleich schon anders gemacht als diese Hollywood-Sachen, die wir kennen. Und ich fand den deswegen schon so, der ist ja auch sehr traurig, also er ist wirklich depressiv, also ne. Und deswegen fand ich ihn dann aber auch wieder sehr ehrlich irgendwie. Und das ist so ein bisschen, da komme ich so ein bisschen her. So. Und das finde ich so interessant, dass man so einen Film ganz anders lesen kann.
Absolut, ja. Ist ja wirklich, also in jedem Kunstfall, dass man es einfach alles irgendwie anders wahrnimmt.
Ja.
Also ich würde dir das auch niemals absprechen wollen. Nee,
genau.
Oder so.
Es geht ja darum, verschiedene Reaktionen zu haben.
Ja. Nee, ich finde auch so, und gerade zu der Zeit, 2013 kam der raus, ist es ja auch nochmal was, ich glaube, heutzutage würde den Film wahrscheinlich auch nicht mehr so rauskommen, vor allem auch noch nicht von einem Mann, weil es da schon dann wäre, warum macht es nicht eine Frau oder so?
Ja.
Weil dann sofort irgendwie 20.000 Anschuldigungen mit Male Gaze wären oder so. Ich fand es aber auch, was ich an der Szene auch irgendwie, und ich weiß nicht, ob das so eine künstlerische Entscheidung deswegen war, aber ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass so die Seiten auch so ein bisschen dunkel eingefärbt waren, als würde
Habe ich irgendwie total vor Augen, so. Sepia, wie heißt denn das so?
Als würdest du so durch so ein Guckloch, so ein Spion, so ein Türspion durchgucken und so die jetzt gerade so heimlich beobachten. Und
so da voyeuristisch.
Ja, genau.
Das
und das war noch mehr so ein, und ich habe mich nicht unwohl gefühlt, weil ich jetzt Frauen beim Sex zugucke, sondern weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht quasi, also das ist nicht jetzt gerade so ein schöner, emotionaler Höhepunkt von den beiden, dass die sich jetzt, ne, die eine erfährt jetzt so mit quasi, ja doch, ich stehe ganz klar auf Frauen und vor allem auf diese Frau und die Emma lässt sich jetzt auch auf sie ein, weil das kam ja auch, kommt ja auch irgendwie aus dem Nichts, also die sitzen doch da noch draußen und dann küssen sie sich das erste Mal und dann cut und dann geht's direkt los. Und da fehlte mir so ein bisschen das Langsame, weil sie ja auch erst 15 ist und eben noch nicht so viele sexuelle Erfahrungen allgemein hat und das finde ich machen sie bei Call Me By Your Name besser, wo es ja um eine Schwule, also zwischen zwei Männern eine Beziehung geht. Und da ist ja auch der eine mit 17, glaube ich, 7 Jahre jünger oder so als der andere Part. Und da fühlt sich's eher so an, als wäre der Jüngere ihm intellektuell auf jeden Fall schon mal überlegen. Aber auch, was die Sexualität angeht, einfach nur, weil er in so einem Elternhaus groß geworden ist, die sowas eher akzeptieren und ja auch irgendwie schwule Freunde haben. Und da das dann halt auch so langsam alles angeführt wird. Also du merkst, wie sie sich langsam begegnen, erste Berührungen haben und so. Und ich finde es auch gut, dass es nicht so ein tabumäßiges, oh nein, ich darf dich jetzt nicht in der Öffentlichkeit küssen, dass die sowas gar nicht haben. Aber mir war das einfach so schnell. Und dann wirkt es für mich sofort wie, ist das jetzt da, um eine Liebe oder die Zusammenkunft von zwei Menschen darzustellen oder ist das jetzt da, damit sich vielleicht Leute im Namen der Kunst daran aufgeilen dürfen?
Ich fand, dafür war es irgendwie nicht explizit genug. Also ich denke mir so, also
du siehst ja richtig, also du siehst bei der, ich glaube bei Adele sogar, sieht man richtig ihre Vagina.
Ja, voll, aber es ist ja jetzt, aber es ist halt nicht so Pornogeficke.
Ja, ja.
Und ich denke mir, in einer Welt, in der es Pornogeficke gibt, warum sollte sich jemand diesen Film angucken, wenn er dazu wichsen will, wenn er sich halt auch Pornos angucken könnte? Ja. Weißt du, was ich meine?
Ich glaub,
also brauchst du das so, also dann brauchst du ja schon diesen ganzen Kontext, dann geht es dir ja schon auch irgendwie um die Story und dann kannst du das vielleicht geil finden, aber weiß ich nicht, und auch gerade, weil das halt so eingefärbt war. Also ich fand, das war halt eher so privat. So hat sich, so fühlt sich halt, du bist halt irgendwie in so einer Bubble, also selber. Wenn du Sex mit einer Person hast und es ist einfach nur toll, so, dann fühlt man sich ja wie in so einer Bubble. Und das hat es mir irgendwie so ein bisschen eher suggeriert. Es tut mir halt voll leid, dass die Darstellerin halt so eine scheiß Zeit hatten am Set. So. Aber ich finde, das hat man halt nicht wirklich gesehen. Also ich fand das irgendwie schon ganz gut gemacht.
Ja,
irgendwie.
Weil sie auch wirklich beide super Schauspielerinnen sind.
Ja, voll. Und weil sie sich halt, das ist wahrscheinlich vielleicht was, dass sie sich immerhin miteinander gut gefühlt haben. Weißt du dazu was? Da haben sie sich, das war eigentlich okay wahrscheinlich.
Oder? Ja, also dazu haben sie nicht, sie haben eigentlich nur beide eben was zu dem Regisseur gesagt, genau.
Ja.
Worüber er sich dann aufgeregt hat, weil er meinte, aber als wir hier den Preis in Cannes gewonnen haben, hat niemand was gesagt.
Ah, wie, wenn niemand hat was gesagt, wofür?
Also da haben sie sich nicht beschwert, das meinte er. So, okay. Ja.
Ja, gut. Naja, also man sollte, also wenn da jemand mal was sagt, dann sollte man das auch ernst nehmen. Also das ist halt auch irgendwie so ein bisschen blöd.
Ja.
Call Me By Your Name wollte ich noch gucken, aber habe es nicht mehr geschafft. Aber ich habe den Trailer geguckt und ich fand den Trailer schon cool. Irgendwie. Aber ich glaube, also eigentlich habe ich irgendwie, ich mag Timothy Chalamet nicht so gerne irgendwie, aber in dem Trailer immerhin fand ich ihn irgendwie sympathisch. Der ist halt auch so, ich find die Einstellungen, also hat man schon im Trailer, finde ich, gesehen, die sind sehr authentisch gemacht. Also wie die da Fahrrad fahren, was sie anhaben und irgendwie wie es gefilmt ist, dann habe ich so das Gefühl, ja, wir sind am Anfang des Jahres auch in Frankreich so rumgefahren.
Ja.
Also irgendwie kann man sich da, ich finde, das ist so ein bisschen authentisch so drin, ja. Also würdest du dem empfehlen, den zu gucken?
Also ich mag den total gern. Ja. Ich glaube, es wird immer so ein bisschen witzig gesagt, dass das so der schwule Film für Heteros ist.
Okay,
und
wieso?
Ich glaube, das passt auch eigentlich ganz gut als Erklärung, weil ich glaube, das ist gerade für männliche Heteros ein guter Film. Und deswegen, also das liebe ich auch allgemein an Filmen so, weil es einem Welten nahe bringt, die man so vielleicht nicht kennt oder vermeintlich denkt, die sind so anders als die eigene Welt. Aber dann siehst du so einen Film und denkst dir vielleicht im ersten Moment, also wenn man jetzt nicht so viel queeres Cinema guckt, denkt man sich, oh, jetzt irgendwie einen schwulen Film. Aber eigentlich ist es so auf dem Blatt einfach nur ein Film über die erste Liebe. Und das wird da halt so richtig schön dargestellt. Also ich finde auch so, ne, das sind zwei, ich bin jetzt auch nicht der größte Timothy Chalamet-Fan oder in den letzten Jahren nicht, obwohl ich auch finde, er ist ein guter Schauspieler, aber es sind natürlich, du guckst dann, wer guckt nicht zwei schönen Menschen zu, wie die sich irgendwie begegnen. Aber hier geht's halt vor allem sehr viel um die Emotionen, die man hat, wenn man zum ersten Mal verliebt ist und natürlich dann auch bei dem Jüngeren, dass er vielleicht noch nicht ganz so darauf klarkommt, dass das jetzt ein Mann ist. Und gerade der Ältere, der scheinbar aus einem eher konservativen Zuhause kommt, dass der eigentlich gar nicht zulassen will. Und dann man da selber schon so sitzt und darauf hofft, dass sie sich jetzt endlich begegnen. Ja. Und ich habe auch schon mal mit Leuten, bei denen ich es gar nicht erwartet hätte, wo ich vielleicht dann auch selber zu sehr in Vorteilen gedacht habe, dass die mit sowas nichts anfangen können, weil sie vielleicht so in ihrem Alltag nicht Berührungspunkte haben mit queeren Menschen, die dann aber dann trotzdem total bewegt waren. Und deswegen finde ich das so toll und so wichtig, dass es solche Filme gibt, um dann halt Leuten klarzumachen, hey, also weil ich habe wirklich schon, ich weiß gar nicht mehr, ob es zu dem Film war, aber zu irgendeinem Film, das war auch über zwei schwule Männer. Und da hatte jemand irgendeine Review geschrieben, war so, ich wusste gar nicht, dass die auch anders Sex haben können. Weil einfach so der Gedanke so geprägt war von, ja, die nehmen sich doch alle immer von hinten.
Ja.
Und wie, was? Und dann sind die da in Missionars. Wie geht denn das? Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Und das ist so ein abstruser Gedanke, den man so gar nicht haben würde, wenn man auch nur irgendwie Kontakt zu Nicht-Hetero-Menschen hat, aber wenn man es halt gar nicht hat und dann wenigstens über Filme da und jetzt nicht nur auf die Sexualität betroffen, sondern einfach auf das Leben und das so ein bisschen einfach mehr mitbekommt.
Ja.
Und das finde ich so toll und so wichtig. Und dann, wenn es dann so einen Film gibt, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, weil es auch einfach so ein schönes Sommergefühl ist, wie du gerade schon meintest.
Ja, voll, genau. Das hat mich dann auch gleich gehuckt.
Ja, und da jetzt so in Italien, ich glaube, man kann da sogar hinreisen an den Drehort. Und und halt, ich glaube, also wer war nicht mal irgendwie verknallt in jemanden und vielleicht wurde es auch nicht erwidert und dann kann man, also da findet man sich auf jeden Fall wieder.
Und genau, und das ist, glaube ich, schön, wenn man sich wiederfindet, egal was für ein Geschlecht und was für eine Sexualität die Person jetzt in dem Moment hat, weil die Emotionen, verliebt zu sein und das wird nicht erwidert, das hat, genau, ich habe diese eine Einstellung auch gesehen, wo er halt im Auto einfach sitzt und weint und das sieht so authentisch, also echt gut, also wirklich gut gespielt. Ich muss nochmal meine Meinung zu Timothy Chalamet vielleicht ein bisschen überdenken, weil ich, allein den Trailer war gut, bisschen peinlich, aber und dann, also dieses Gefühl, ich habe gleich in seinem Gesicht, ich finde, er hat das sehr gut rübergebracht, ich habe mich gleich daran erinnert, wie mein erster Heartbreak war. Und dann ist es egal, dass er jetzt ein Typ ist, der auf Typen steht und mein erster Heartbreak, dass ich eine Frau bin, war und auf Typen stand. So. Ist ja auch Rille am Ende. Ja. Am Ende. Und wenn ein Film das transportieren kann, dann tut der halt auch voll was für die Gesellschaft. So ein bisschen, ne?
Ja.
So, ja, es ist super gut.
Absolut. Ja. Und ich finde es halt gerade so, wenn man zurückdenkt an die Filmgeschichte in Bezug auf schwule Männer, also sowas. Ich habe das Gefühl, die sind am weitesten gekommen, was schwule Männer angeht. So, was lesbische Frauen angeht, was bisexuelle angeht, was pansexuelle, was asexuelle Menschen angeht. Da ist noch sehr viel zu holen. Was Transpersonen angeht, da ist noch sehr viel zu holen. Aber da habe ich das Gefühl, ist man schon mal weit gekommen, weil wenn man zurückguckt, früher war es hauptsächlich ja irgendwelche AIDS-Dramen und irgendwie, weiß ich nicht, ein Vehikel für irgendeinen Hetero-Schauspieler einen Oscar zu bekommen, weil er so brave ist, wenn er jetzt einen Schwulen darstellt und vielleicht mal einen Mann küsst auf der Leinwand. Und dann halt sowas zu sehen, wo nicht irgendwie dann ein Act draus gemacht wird, dass es jetzt eine schwule Geschichte ist, auch wenn sie von zwei Heteros dargestellt wird. Eine ganz andere Diskussion, die man da aufmachen kann. Aber das finde ich schon schön, dass es da dann auch einfach drum geht, wir wollen hier eine Geschichte erzählen und die sind halt schwul.
Ja.
Das ist nicht, wir wollen eine schwule Geschichte erzählen, sondern am Ende sind es halt menschliche Emotionen, die ja ein Film rüberbringen soll. Also jetzt in so einem Fall, wenn es jetzt nicht irgendwie Sci-Fi oder Fantasy oder sonst wie ist, wo man auch beurteilen könnte, dass es da genauso läuft. Aber dass es halt eben einfach um menschliche Emotionen geht. Und wie du schon sagst, die haben wir alle, egal was man jetzt für eine sexuelle Orientierung oder was für ein Geschlecht man hat.
Ja, voll. Ja, ich hatte den Gedanken gerade, weil mir jetzt an Film, also insgesamt queeren Film, habe ich ja vorher auch überlegt, was ich mir so ein. Brokeback Mountain fand ich total super. Da geht es ja auch sehr viel darum, dass das eben, also da geht es ja ganz viel darum, dass dieses Schwulsein einfach in dieser Situation, in der die leben, einfach ein Riesenproblem ist. Ich fand ihn unglaublich gut.
Ja.
Ich mag auch beide Schauspieler unglaublich gerne. Und dann halt auch ganz neu, oder relativ, also für mich, also ich glaube, der ist relativ neu, also die Machart auch. Warte, wie heißt der? Der so comic-mäßig ist, der auch von einem Comic kommt. Ah, oh, der britische.
Ach so, die Serie?
Die Serie.
Heartstopper?
Heartstopper. Yeah. Oh Gott, ich liebe Heartstopper. Oh, das ist so geil. Das ist so... also die liebe ich auch total. Und da geht es ja auch um zwei schwule Jungs.
Mhm.
Wo der eine ist bi. Ja. Stimmt, der eine ist bisexuell und der andere ist schwul. Und da geht es auch sehr viel darum, wie wird das aufgearbeitet. Weil, also manchmal finde ich cool, wenn es kommentarlos einfach mitläuft, ja. Wenn du einfach irgendwie so sagst, so ist egal, was für eine Sexualität, aber manchmal finde ich, kann man auch, manchmal wird es mir fast zu viel ignoriert, nicht oft, aber manchmal, weil ich mir so denke, ja, aber wir leben ja nun mal in dieser Welt und das spielt jetzt gerade in einer utopischen Welt, in der wir nicht sind. Also, ja. So, also es ist halt nach wie vor ja immer noch ein Thema. Und wenn du das so überspitzt zu gar keinem Thema machst und so niemand thematisiert mal, dass du eine gleichgeschlechtliche Beziehung fühlst, kein Charakter, ist dann auch so ein bisschen suspicious. So. Ja. Aber es sind alles so Sachen, die mir eher einfallen mit, weil an lesbischer Medieninhalten worden, fällt mir halt noch L-Word halt ein.
Oh ja.
Was aber auch, das ist ja mehr als eine Film oder Serie, das ist ja eine Institution. Also das ist ja, oder? Ja, ja. Also das ist ja ein Prägungs...
Das ist Medien. Popkultur.
Das ist, genau, danke, ja. Das ist Popkultur so. und also manchmal habe ich schon den Eindruck, dass Gay, also Male Gay, also schwule Liebe... medial schon mehr aufbereitet wird, oder?
Ja, ja. Habe ich auch absolut ganz klar.
Und instrumentalisiert wird vielleicht manchmal, um halt zu sagen so, oh, guck mal, wie weit wir sind und es zeigen oder so.
Ja, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Also ich habe das Gefühl, vielleicht auch so ein bisschen, weil man noch eher in nicht-queeren Filmen den Gay Best Friend irgendwie etabliert hat, so als irgendeinen bescheuerten Trope und dadurch dann eben erste Berührungspunkte kamen. Auf der anderen Seite gab es aber ja auch schon, was lesbische Medieninhalte angeht, gab es ja auch schon, ich meine, Ellen hatte doch irgendwie ihre Sitcom in Ende der 90er oder Anfang der 90er Jahre, in der sie sich dann auch geoutet hat.
Ellen DeGeneres, ja.
Genau, aber ja, ich glaube, sowas wie Will and Grace, das waren ja auch eher schwule Männer.
Ja.
Ich kann mir auch nicht erklären, warum.
Also ich glaube, es polarisiert, dieses typisch stereotypische Schwule polarisiert halt, ne? Ja. Also wenn es so richtig...
Was eher feminin ist.
Genau,
und so.
Richtig. Ja. Und damit... Und sowas gibt's, also so ein weibliches Äquivalent oder ein lesbisches Äquivalent gibt's nicht in dieser Intensität.
Ja, weil eher, wenn ich so stark männlich wäre, aber das ist halt, ich meine, dieser stereotypische Schwule wurde ja auch oft so als Comic Relief benutzt, so von wegen, aha, wie witzig, und der hält seine Hand so und der redet wie eine Frau, aber ist eigentlich ein Mann, hahaha. Und ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich bei Frauen in dem Fall dann nicht so gut als komödiantischer Effekt oder so. Ich weiß auch nicht.
Ich glaube, also ich finde das irgendwie total witzig, dass ich kann mir halt auch total, ich finde, deswegen macht L-Word so viel Sinn, weil du, ich finde, wenn du so dieses Lesbische aufmachst, dann musst du gleich eine Welt aufmachen.
Mhm.
Ich finde, sobald du eine, und das war in, jetzt habe ich, das ist das Problem, ich kann mich nicht über Sachen unterhalten, weil ich immer den Titel vergesse. Es gibt so eine Serie, Sense8.
Ja.
Mhm. Und da ist ja auch, da gibt es ja ein queeres Pärchen, ein lesbisches Pärchen. Und das wird auch relativ unkommentiert. Also es kommt irgendwann mal zur Sprache, dass die eine das ihren Eltern noch nicht gesagt hat. Aber eigentlich ist das relativ selbstverständlich, dass sie einfach zusammen sind. Mhm. Aber irgendwie habe ich das, ich denke mir so die ganze Zeit, ich will irgendwie mehr zu denen wissen. Ja. Also die sind so unkommentarlos da reingepackt. Und ich finde, gerade am Anfang geht dieses, dass sie queer sind oder dass sie halt lesbisch sind, so unkommentiert einfach. Sie sind einfach auch ein Pärchen da drin. Ja. Nice. Aber irgendwie, also mein Desire, mein Wunsch als Zuschauerin ist so, ja, aber wie haben sie sich denn kennengelernt? Sie sind doch lesbisch. Also das ist doch interessant. Also was ist denn deren Story? Und das wird mir zu doll ignoriert.
Ja.
Und deswegen finde ich mir das bei L-Word so null Sinn, weil da geht's halt so, sobald du ein lesbisches Pärchen, dann musst du die Welt der Lesben aufmachen. So, dann musst du hier die Connections zeigen und das. Und ich finde deswegen, das wird dann halt gleich zu so, das wird so allumfassend. Und vielleicht ist lesbisch sein vielleicht zu groß. So ein bisschen, nee, tatsächlich. Ja, ja. Also weil ich glaube, auch eine Frau zu sein, ich glaube, da ist ein sehr großes Mysterium auch immer noch drüber. So insgesamt. Also insgesamt, wie, also wie Frauen, was Frauen sind, was sie, also wie Frauen in der Gesellschaft positioniert sind und
in
so.
In der männerdominierten Welt sowieso. Ja. Das kommt ja dann nur noch mal noch oben drauf, die Sexualität.
Genau, und dann zwei Frauen zusammen. Und ich glaube, dass viele irgendwie sich so denken, so, Das ist irgendwie so, das ist so, weiß ich nicht. Also für mich ist das, also ich finde freie Frauen zusammen ist halt so, so göttlich. Irgendwie, keine Ahnung. Und so, so groß als Thema.
Ja.
Und zwei Männer zusammen, da ist vielleicht auch, da sind auch vielleicht die Probleme, sich einfacher vorzustellen. So ein bisschen.
Mhm.
Weil, okay, das klingt, da ist böse, was ich jetzt sage. Ich soll sagen, Frauen sind halt sehr komplex, weißt du? Männer können auch sehr komplex sein, das meine ich nicht. Aber Männer werden so unkomplex gemacht von der Gesellschaft. Das kann ich ja wohl mal sagen.
Ja, ja.
Ich glaube nicht, dass Männer unkomplex sind, nein. Nee. Aber sie werden unkomplexer gemacht von der Gesellschaft und dadurch manchmal leichter abbildbar.
Mhm. Ja, das ergibt so. Auf jeden Fall Sinn.
Vielleicht ist das
ja.
So. Ja.
Das klingt richtig. Nee. Das klingt richtig. Ja.
Ja,
ich meine, ich überlege gerade, was denn so das männlich-schwule Äquivalent zu die L-Word war oder sein könnte.
Gibt's nicht. Also es wäre ja eine Welt nur, also das wäre ja so eine komplett schwule Welt.
Ja.
Ne? Es gibt diesen einen Film mit dem Schauspiel von Sheldon.
Oh mein Gott.
Der ist geil und der spielt ja. Nur in seinem Loft.
Ja, mit seinem wunderschönen Mann.
Kann sein.
Der dann Krebs hat.
Ah, das kann sein. Ja, also er hat so eine Party. Er macht so eine Loft-Party.
Ah, nein. Du meinst The Boys in the Band.
Ja, ja, ja.
Das war mein Theaterstück, ja.
Ah, mhm. Das fand ich so gut. Das war mein Theaterstück?
Ja.
Das macht so viel Sinn, dass es mal ein Theaterstück war, weil es spielt die ganze Zeit in diesem Loft.
Mhm.
Und da kommen ganz viele verschiedene Arten von schwulen Männern zusammen. Manche super Stereotyp, manche auch nicht. Manche, also
es ist der eine, der noch nicht geoutet ist.
Ja, und das ist alles irgendwie, den fand ich auch echt gut. Mhm. Weil das halt mal so, und das ist so Elwood und Klein und als Film.
Ja.
So. Aber es geht halt nur um schwule Männer. Und ja. Ich glaube auch, also die queere, Welt in sich ist ja in vielen Aspekten so ein bisschen in sich geschlossen, dass wir in Bubblen unterwegs sind. So. Und das ist irgendwie so. Das fand ich irgendwie auch echt gut. Fandst du auch gut?
Ja, ja, ja. Mochte ich total gerne.
The Boys and the Band hieß
der? The Boys in the Band. Band. Ja, okay. Ja, ja. Auf ja. Netflix sogar. Ich glaube, das ist sogar eine Netflix-Eigenproduktion.
Ja?
Ja.
Okay. Ja, manchmal ja. Kann das gut laufen.
Doch, das hat mir gut gefallen. Ich glaube, das war sogar, dass sie da primär, also das Theaterstück gibt es schon ganz lange am Broadway.
Mhm.
Und da war das, glaube ich, eine Wiederaufführung. Und dann haben sie die Wiederaufführung, den Cast genommen und gesagt, komm, nehmen wir jetzt als Film auch noch.
Ja.
Wenn ich meine ja, doch.
Ja.
Es war, glaube ich, genau so.
Ja.
Ja. Nee, finde ich auch total gut und auch einfach so wichtig. Also nicht nur, ich habe gerade eben gesagt, das ist so für hetero Menschen, die gar nicht in Berührung kommen.
Ist wichtig, aber auch, ich weiß, was du damit meinst.
Ja, absolut. Aber ich finde es auch genauso wichtig, also wenn ich jetzt mit queeren Freunden von mir darüber spreche und auch so frage, ja, und wie war das so für dich? Wann hast du das denn bemerkt? Und eigentlich müsste man eher fragen, wann hast du das zugelassen? Weil, und das ist so bescheuert und das ist auch in so einem, und das ist auch mehr so ein, für Teenies so ein Film, für schwule Love, Simon heißt er.
Mhm.
Und da ist halt auch so ein Teenager, der langsam merkt, oh, okay, ich glaube, ich bin schwul.
Ja.
Und dann sagt er halt auch, ja, warum muss ich mich dann outen? Das ist doch total, warum muss sich denn niemand von euch Heteros outen?
Voll, aber dann, ich muss sagen, hä? Voll ja. Unangenehm, voll die private Info. So.
Ja,
ich doch.
Genau. Und dann haben sie auch so eine Szene, wird dann, also so eine Fantasieszene, dass alle seine Freunde auch zu sich nach Hause, zu den Eltern, ich muss mit euch reden. Ich bin hetero.
Ja.
Und das ist so, ja, weil man geht davon aus, das ist der Default. So unsere Grundeinstellung von uns Menschen ist es, hetero zu sein. Weil, ja. Oh, die Natur und bla bla, was für ein Scheiß, was für ein Quatsch. Überhaupt nichts. Ja. Es gibt genügend Fälle in der Natur, voll. In der genauso Homosexualität besteht. Und das finde ich so wichtig, dass es dann eben auch sowas gibt wie dieses Love, Simon oder jetzt wie Heartstopper. Das hat auch eine junge Generation sehr früh mitbekommt, dass es eben nicht der Default ist, dass der Default, es gibt keinen Default. Also das, was du bist, ist dein Default und dass du dann nicht überlegen musst, bin ich das vielleicht? Natürlich ist auch absolut fein, nicht sofort auf der Welt zu ploppen und zu sagen, ah, hey, ich bin, das ist meine sexuelle Orientierung oder das oder das oder das. Und manchmal ist ja auch eh ein Spektrum und dann kann sich das ja auch einfach entwickeln.
Voll.
Aber allein schon die Tatsache, dass, wie ich das Gefühl habe, so die jüngeren Generationen jetzt mehr mit solchen Medien aufwachsen und eben mit solchen Filmen, mit solchen Serien, auch sowas wie Sex Education, was manchmal dann vielleicht auch ein bisschen zu weit ging zum Ende hin oder so ein bisschen den Plot verloren hat, aber halt auch ganz klar zeigt, es gibt verschiedene Richtungen, in die man gehen kann und die sind alle völlig fein.
Ja.
Und ich habe auch so, wenn ich jetzt mit... Also ich habe jetzt nicht so viel mit so vielen jüngeren Leuten zu tun, aber ich habe schon das Gefühl manchmal mit denen, vielleicht ist es auch wieder auf meine Bubble zurückzuführen, dass die auch mehr das Gefühl haben, ja, ich bin irgendwas dazwischen. Wahrscheinlich, also ich glaube, die meisten haben eher, das, deren Default ist eher, wahrscheinlich bin ich bi oder pan und dann entwickelt sich das so, je nachdem. Und das finde ich so.
Mit so Leuten oder ein bisschen mehr mit so Leuten. Genau, aber das ist so viel besser.
Ja, weil ich stelle mir das so furchtbar vor, wenn du, keine Ahnung, manche gehen ja wirklich 20, 30 Jahre durch ihr Leben und fragen sich, boah, was stimmt denn nicht mit mir?
Voll.
Und wenn du dann halt sowas hast und dann irgendwie so Filme, wo du vielleicht auch mal deine Eltern oder deine engstirnigen Freunde sagen kannst, hey, wollen wir das vielleicht angucken und dann drauf gucken, wie reagieren die darauf oder merken die vielleicht, ach Mensch, ich dachte irgendwie, hatte immer die und die Vorurteile, aber jetzt sehe ich das und eigentlich ist es ja jetzt nicht so fremd von dem, was ich fühle.
Ja.
Was natürlich, es gibt immer noch andere Arten von Beziehungen, aber das gibt es auch in Hetero-Beziehungen.
Voll.
Genauso wie in queeren Beziehungen. Ja. Und das ist so ein, deswegen, ich finde das so schön und so wichtig, weil sich ja viele immer aufregen und alles ist so woke und so. Nee. Und ich kann es so hin verstehen, dass man halt sagt, naja, wenn es irgendwie jetzt ein Film ist, wo du wirklich das Gefühl hast, da wird eine Checkliste gerade abgehakt, dann ist es einfach scheiße. Aber dann hat es damit zu tun, dass einfach die Charaktere nicht wirklich ausgeschöpft sind, die sind nicht dreidimensional. Aber nichts damit zu tun, dass das jetzt nicht der weiße Cis-Heteromann ist. Ja. Weil diese Geschichten gibt es trotzdem noch en masse. Also ich glaube, man könnte, weiß ich nicht, auf 5 queere oder woke Stories folgen 20 weitere nicht woke Stories, weil man jetzt woke so sehen will, dass es alles ist, was nicht cis, weiß und hetero ist.
Ja, ja.
Und männlich.
Ja. Ja, und das ist so viel besser. Eigentlich macht es auch so viel mehr Sinn, sozusagen. Ich wachse auf und gerade im Hinblick auf meine Sexualität und meine Gender Identity vielleicht auch oder was auch immer. Ich weiß es nicht, bis ich es weiß.
Ja, genau.
So, aber wir wachsen ja auf mit, ich bin das, wurde mir gesagt.
Ja.
Bis ich irgendwie so viel Spannung aufbaut in mir, dass mir irgendwie sagt, nee, ich bin aber gar nicht A, sondern B oder irgendwas dazwischen.
Ja.
Warum ist es nicht erlaubt, einfach zu sagen, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wen ich liebe und das ist okay, bis ich es rausfinde. Basta. Ja. Das ist ja, woke will ja gar nichts anderes als das.
Ja.
Ich möchte ja gar nicht, das ist ganz egal. Und wenn du mit 5 sagst oder 15 irgendwie, ich stehe nur auf Frauen als Mann, ja, dann mach das, es ist okay, es ist einfach nur, dass du dir Zeit lässt, anderen Leuten Zeit lässt und einfach, ja, so, und das wäre viel besser, wenn wir irgendwie alle so sagen, weiß ich noch nicht.
Ja,
und das ist okay.
Voll, und ich glaube halt gerade, dass solche Filme oder auch Serien, gerade was so Sitcoms sind, weil das sind meistens die dann zu Hause bei den Leuten auf der Couch sind, mit denen man viel Zeit verbringt, dass die dafür sorgen können, da einfach mehr eine Offenheit zu schaffen.
Und voll den Einfluss
nehmen. Ja, ja, genau. Und auch so unterbewusst, dass man vielleicht gar nicht so direkt mitbekommt, weil auch was, ich meine, dass man schon bei kleinen Jungs, die noch nicht mal ein Jahr alt sind, sagen, oh, das wird aber, der wird später mal den Frauen Herzen brechen.
Ich hasse das. Und dann heißt es, die queere Bubble ist sexualisiert.
Ja.
Irgendwie, keine Ahnung.
Ja.
Nee, du, mein, also genau. Oder halt irgendwie so hier, irgendwie süßes Bikinichen. Schon, also es ist ganz,
furchtbar,
ganz komische,
furchtbar.
Ganz komische Sachen. So, nein, dein Kind ist kein Gigolo.
Ja.
So,
das ist halt, ich habe das mal, ich habe mal jemanden ein Foto von meinem Neffen gezeigt und der ist wirklich unfassbar süß. Ja. Das ist so ein Goldschatz. Und ich sage das nicht nur, weil ich seine Tante bin. Und da hat die Person dann auch gemeint, oh, der wird mal später ein Herzensbrecher. Meinte ich, sag dir nochmal in deinem Kopf, was du gerade gesagt hast und erinnere dich daran, dass dieses Kind hier 6 Monate alt ist.
Erstmal ist das weird und zweitens ist auch Herzensbrecher. Da kommt halt auch dieses toxische Maskuline
mit
rein.
Genau.
Das ist nichts Gutes, Leute.
Ja,
ihr sollt
wirklich
keine Herzensbrecher werden.
Furchtbar, furchtbar.
Toll.
Oder auch dann, weiß ich nicht, dass man schon in der Grundschule gefragt wird, ich glaube, das wurde ich auch von meiner Mutter oder von Eltern, von ihren Freundinnen oder so. Und, gibt's einen Jungen in deiner Klasse, der dir gut gefällt? Weiß ich nicht, vielleicht ist ja auch ein Mädchen, die mir gefällt.
Ja,
vielleicht gefällt mir auch niemand. Also, aber dann schon so. Und nicht mal mit einer Boshaftigkeit oder mit einer Absicht dahinter, aber das sind einfach Dinge, die schon so infiltriert werden, dass man sich halt denkt, okay, in die Richtung soll es also gehen.
Das finde ich auch schade, dass es dass einem dann schon suggeriert wird, also lassen wir mal das Geschlecht außen vor komplett, aber dass einem schon suggeriert wird, das ist irgendwie so ein Ziel im Leben, einen Partner zu finden.
Ja,
egal,
das ist
Geschlecht.
Auch schlimm,
Hast du dir schon wen... What? No. So, lass mich doch erstmal mich kennenlernen.
Ich krieg nicht mal Mathe auf die Reihe.
Ja, vielleicht will ich auch auch alleine sein. Also ja, ist doch egal, das ist doch nicht mein Lebensendziel, eine Partnerschaft ja zu haben, um jeden Preis. So, warum fragst du mich das mit 12?
Ja.
Ganz komisch.
Und dann ist halt so schön, wenn du dann auch solche Serien hast, wie jetzt Heartstopper, wo dann auch... Ja, und
die
ich
ist wirklich
mal,
schön. Ja, guck die mal, wenn ihr so ein bisschen wohlfühlt und so. Also die ist bunt und schön und trotzdem, also ganz, ganz sympathisch. Ja. Sorry.
Ich, alles gut. Ich habe mir am Anfang oder zwischendurch, glaube ich, nach der zweiten Staffel oder so, dachte ich mir irgendwann so, ja, also langsam ist es auch ein bisschen unlogisch, dass das alles Teenies sind und niemand von denen hat irgendwie Interesse an dem Körper der jeweiligen PartnerInnen.
Stimmt, das Sexuelle steht sehr zurück im
Ne? Und dann habe ich aber gelesen, dass das wohl absichtlich ist von, ich glaube, es ist eine Macherin, weil sie sich gedacht hat, sie möchte, dass das eben Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern gucken. Und dass dann nicht so eine Scham bezüglich, wo ich mir auch denke, also ich war 9, als ich ein komplettes Wochenende lang die erste Staffel aus Kalifornien mit meiner Mama geguckt habe. Ja. Und ich lebe immer noch.
Aber es war schon cringe. Wir kennen alle diesen Moment.
Aber meine Mutter hat dann auch einfach gesagt, da musst du nicht weggucken, das ist was ganz Natürliches. Ja, also das können die Eltern auch einfach dementsprechend mit ihnen umgehen. Aber ich denke, für Kinder, wenn die eh schon denken, okay, vielleicht benutze ich das, um solche Themen schon mal anzusprechen, dann ist es natürlich angenehmer, wenn du nicht noch dir überlegen musst, oh Gott, jetzt sage ich vielleicht, ich bin schwul oder ich bin lesbisch und dann gibt es da irgendwelche Szenen in die Richtung und dann denkst du nicht, dass meine Eltern jetzt vorstellen, dass ich das jetzt mache.
Ja.
Aber so gesehen dann schön, wenn man dann halt auch sowas mit Eltern oder Freunden gucken kann und die dann halt sehen, okay, das fällt den Personen in der Serie auch gerade gar nicht so leicht. Irgendwie, ich glaube, als sich der, oh Gott, wie heißt der nochmal, der Rothaarige, als er sich outet vor seiner Mutter und davor so Angst davor hat. Und ich denke mir, vielleicht sieht es ja einfach irgendwann meine Mutter und denkt sich, oh nein, wie furchtbar, dass ein Kind Angst davor hat, sich offen seiner Mutter zu offenbaren. Ich hoffe, mir passiert sowas nie. Und dann vielleicht checkt, warte mal, mein Kind sitzt gerade neben mir und wollte unbedingt das mit mir gucken. Vielleicht haben wir irgendwie ein Gespräch, das wir führen müssen.
Ja, voll gut.
Das und dass sowas Simples wie eine Serie das machen kann, finde ich wirklich fantastisch.
Bea, meine Liebe, weißt du, wie lange wir schon reden?
Oh Gott, nein, es tut mir leid.
Anderthalb Stunden oder eine Weile.
Upsi.
Aber das ist echt, ich könnte echt noch super, super lange mit dir reden. Und ich würde mir gerne so eine, ich finde das total toll. Und weil wir jetzt auch angefangen haben zu reden, fällen einem so viele Sachen ein und so viele Filme.
Es tut mir so leid, ich habe völlig die Zeit
vergessen. Um Gottes Willen, nein, dafür bin ich da zuständig. Ich achte hier auf die Zeit, alles Gute. Alles Gute, alles gut. Aber es ist, es hat total Spaß gemacht, die Idee zu reden und vielleicht kriegen wir auch noch eine andere Gelegenheit.
Ich fand es sehr, sehr schön.
Fand ich auch sehr schön. Und das ist auch wieder so ein gutes Beispiel, weil wir verstehen uns offensichtlich sehr gut, können unglaublich gut quatschen und haben trotzdem verschiedene Meinungen zu anderen Filmen. Und deswegen, es lohnt sich irgendwie immer darüber zu reden. Finde ich auch, sollte man vielleicht mal öfter so mit Freunden in einer Bar so, wie findest du eigentlich den Film? Ist eigentlich ein schönes Gesprächsthema so. Und wenn ihr mal gucken wollt, was Bea so auf Moviepilot macht, wo findet man dich denn? Sag ruhig gerne irgendwie ein paar, also wo kann man denn Inhalte von dir sehen?
Ach so, also auf YouTube Moviepilot, sonst mich auf Instagram als die Beatrice Horseman, benannt nach der fantastischen Serie BoJack Horseman. Und da könnt ihr, wie du schon gesagt hast, am Anfang in meiner Bio direkt lesen, ich bin die eine da von Moviepilot.
Ja, nicht zu verfehlen.
Ja.
Also ich werde das jetzt auch zukünftig noch mehr konsumieren. Und schaut vorbei. Magst du noch was sagen? Ich will dich gar nicht so doll abwürgen.
Ach so, nein, ich habe es sehr genossen. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir. Hoffentlich, auf ein nächstes Mal oder viele nächste Male. Ich sage Bescheid, wie es euch gefallen hat, was ihr so von den Filmen denkt. Und schaut fleißig unsere Filmempfehlungen. Danke fürs Zuhören. Danke, Bea.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.